Ihr Lieben, ich freue mich immer ganz arg, dass sich die Leute die Mühe machen, die Menschen hierher zu kommen zu mir ins Studio. Aber heute ist eine Frau bei mir, die sich ganz aus meinen Augen oder aus unseren Augen ganz viel besonders Mühe gemacht hat, hierher zu kommen. Und warum das so ist, da gehen wir gleich drauf an. Hannes Zwetschke heute am Mikrofon mit.
Luisa Grube.
Luisa, herzlich willkommen.
Ja, hi, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Jetzt muss man vielleicht gleich von vornherein dazu sagen, weil das ist natürlich, uns trägt dieses Thema. Ich habe schon gesagt beim Herfahren gerade, ich habe dich gerade vom Bahnhof geholt. Du hast auch so ein Video, wo du genau auf diese Klischees eingehst, aber natürlich ist es eins der Hauptthemen auch heute. Du bist nämlich fast blind, 2% siehst du.
Genau, ja, ich habe noch 2% Sehkraft, genau.
Kannst du uns da mal abholen? Wie kann man sich das vorstellen? Also sieht man Farben, sieht man Umrisse? Ich bin muss ich vielleicht auch dazu sagen, ne, ich habe dir heute früh nochmal geschrieben, hey, wenn ich dich am Bahnhof abholen soll, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, du bist jetzt von Innsbruck hierher gekommen. Allein wenn ich nach Innsbruck fahre, kriege ich schon Stressflecken, was ich jetzt alles vorbereiten muss. Und da und hier und was mache ich und so. Und du setzt dich ganz entspannt in Zug und sagst, ich komme im Podcast.
Ja, vor allem bei der Deutschen Bahn kriegt man Stress, das stimmt. Nee, aber ja, man kann sich so vorstellen, bei mir zumindest ist es natürlich super individuell. Sehbehinderungen generell sind super individuell, weil jeder anders das sieht und es natürlich auch verschiedene Krankheiten gibt. Aber bei mir persönlich ist es so, dass ich in der Mitte was sehe, also ich habe einen Tunnelblick. Und das, was ich in der Mitte sehe, ist auch verschwommen und verblasst. Also ich sehe jetzt zum Beispiel deinen Kopf, aber...
Aber die Frisur nicht?
Doch. Ja, doch, das, also, ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es sehen würde. Ich habe es jetzt natürlich vorher schon gesehen, aber jetzt ist der Hintergrund schwarz. Ich brauche immer gute Kontraste. Mhm. Jetzt würde ich vielleicht auch gar nicht erkennen, wenn du schwarze Haare hättest, so den Unterschied. Und dann würde ich vielleicht, ja, wüsste jetzt nicht genau, aber ich habe es jetzt vorher schon, habe ich dich ja schon gesehen. Aber zum Beispiel sehe ich halt, wo deine Augen sind, weil du jetzt gut beleuchtet bist auch. Aber ich sehe jetzt, könnte niemals deine Augenfarbe oder sonst irgendwelche Details erkennen. Und es kommt auch drauf an, wenn es jetzt zum Beispiel dunkel ist, dann sehe ich nochmal schlechter. Und dann gucke ich vor allem in die Richtung der Leute, weil ich halt höre, woher die Stimme kommt. Ja, genau.
Jetzt muss man vielleicht ganz kurz ausholen für die, die ja gerade am Anfang jetzt dazuhören. Also, es gibt ja viele Menschen, die eine Sehbehinderung haben. Jetzt muss man aber eins dazu sagen, dass du schon im Profisport unterwegs bist und zwar erst als Para-Skifahrerin unterwegs warst und jetzt sehr erfolgreich bist als Para-Klettererin. Das vielleicht schon mal als Cliffhanger für die Folge, was da dann für die sehende Bevölkerung noch unglaublicher ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es dir auch gesagt, gerade am Bahnhof. Also ich war jetzt gerade wie so eine gestochene Hummel, wenn ich an dem Bahnhof rumgesprungen habe. Ich habe gedacht, wie mache ich denn das jetzt? Wie erkenne ich denn die? Dann habe ich auf das Instagram-Profil geguckt. Dann habe ich gedacht, naja, die wird ja mit dem Blindenstock kommen. Da wird jetzt auch nicht so viele Leute mit dem Blindenstock unterwegs sein am Bahnhof. Und was ich einfach bemerkenswert finde, wir haben da auch immer einen Gast am Community Day, der auch eine sehbehindert.org, einen Verein in München hat, der bewegt sich ganz normal auf diesem Community Day und so war es jetzt mit dir auch. Ich habe dann auch gesagt, wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir zum Auto? Und du hast gesagt, ja, laufen wir halt hin.
Ja, voll. Also ja, es ist natürlich auch das wieder super individuell. Das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren für alle Menschen mit Sehbehinderung. Und auch bei mir ist es immer anders. Also ehrlich gesagt habe ich im Zug noch überlegt, ob ich mit Blindenstock aussteige oder nicht. Da war es dann übel voll und ich musste mich beeilen. So, deswegen hatte ich gar keine Zeit mehr, den rauszuholen. Und dann war es relativ klar, aber hätte ich jetzt zum Beispiel ich bin direkt am Bahnsteig angekommen, wo der Ausgang war. Aber wenn ich jetzt nicht direkt das gefunden hätte, dann hätte es schon gut sein können mittlerweile, dass ich dann meinen Blindenstock ausklappe, einfach um mich besser zurechtzufinden und damit, wenn ich Leute frage oder Leute sehen, dass ich gerade was nicht finde, dass sie halt direkt Bescheid wissen, was
mit. Da muss man sich auch gar nicht erklären, da erklärt der Stock quasi auch ein
Ja, aber auch das ist was ich jetzt noch nicht so lang mache. Und wo man auch erstmal ein Selbstbewusstsein für entwickeln muss, gerade wenn man noch was sieht und man selber von sich weiß, dass man schon irgendwie an sein Ziel kommt, auch ohne Stock. Aber ja, mittlerweile weiß ich einfach für mich, dass er mir doch eine sehr große Hilfe sein kann und dass man die ruhig annehmen kann.
Da steckt schon was drin aus deiner sportlichen Laufbahn auch, ne? Weil die Skigeschichte hast du auch aufgegeben, weil es schlechter geworden ist mit den Augen, oder?
Ja, das hatte also viele verschiedene Gründe tatsächlich. Das war eine Sache davon. Genau, eine andere Sache war, dass das beim Skifahren mit den Guides auf jeden Fall komplizierter ist, als es jetzt beim Klettern ist. Aber ja, es war so ein fließender Übergang vom Skifahren ins Klettern. Ich habe gleichzeitig angefangen mit dem Klettern, als ich noch Ski gefahren bin, und habe für mich einfach festgestellt, es ist für mich einfach die bessere Sportart, die Sportart, die für mich irgendwie besser in mein Leben passt, die mir auch mehr gefällt, wo ich das Umfeld cooler finde.
Also ich finde es auch ganz abgefahren. Da war auch ein Video vom Skifahren. Also ich glaube, das kann jeder von uns, weil du jetzt auch über Kontraste geredet hast, jeder von uns bestätigen, wenn du mal so einen foggy Day hattest mit viel Nebel und dann hast du noch so eine scheiß Skibrille auf und du siehst die Hügel, die Hubbel ja gar nicht. Ja. Das stellst mir auch unglaublich körperlich anstrengend vor, wenn es da so ein Hubbel kommt, den man nicht gesehen hat. Jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Also, die Sehbehinderung, so bist du auf die Welt gekommen, oder? Also genau, 100% waren es nie.
Es waren nie 100%, aber es waren schon mal ein bisschen mehr. Eben ist es zwischendurch ein bisschen schlechter geworden. Und meine Krankheiten, also ich habe mehrere, aber eine davon ist auf jeden Fall so, dass sie sich verschlechtern kann, wenn, also man muss ein bisschen auf den Augendruck achten und man kann es auch stoppen. So ist es auch gerade so. Ich bin da ganz gut eingestellt mit Medikamenten, deswegen passt es soweit. Aber es kann halt immer mal schlechter werden. Genau. Ja.
Und dann hast du irgendwann in deinem Leben festgestellt, Mensch, der Sport, das ist mein Ding. Da zieht es mich irgendwie hin.
Ja, voll, das war schon immer so. Also ich habe eine sportlich oder sportbegeisterte Familie, würde ich sagen. Mhm. Mein Papa ist Fußballtrainer früher gewesen. Meine Freunde im Kindergarten haben alle Handball gespielt. Ich habe dann auch Handball gespielt. Wir sind auch schon früh Ski gefahren, im Skiurlaub halt einfach. Also ich komme ja eigentlich aus Niedersachsen, da sind die Berge jetzt sehr weit weg.
Eher weniger.
wir waren da trotzdem einmal im Jahr im Skiurlaub. Aber es ist, ich glaube, das Wichtigste ist, dass meine Eltern halt immer geguckt haben, dass ich irgendwie mitmachen kann.
Wie hat das beim Handball funktioniert?
Ja, also ist irgendwie recht wild. Ich finde es auch eigentlich im Nachhinein auch schon echt cool, dass meine Eltern da einfach gesagt haben, ja, die schicken wir da auch hin, weil das ja schon irgendwie eigentlich,
ja. Das stelle ich mir noch viel schwieriger vor, weil man ist ja dann, also auf diesen Ball vor allem halt auch angewiesen,
ja,
oder?
Aber man muss sagen, also das fängt, ich habe mit 3 angefangen, Handball zu spielen und da ist es ja noch, ja, sehr spielerisch, man spielt nicht wirklich im, also es ist halt
Kindergymnastik,
ja,
ähnlich.
Mhm. Und man spielt mit Schaumstoffbällen und so, da kann nicht so viel passieren.
Aber am Ende des Tages sagst du schon, ja, das müssen da die Eltern schon auch vorantreiben, weil die könnten ja auch sagen, oh, um Himmels Willen, alles furchtbar, aber man kann natürlich einfach sagen, jetzt schauen wir halt mal, was passiert so.
Ja, und das hat halt mir auch voll den Startschuss gegeben, würde ich mal sagen, weil dadurch, dass ich halt in diesem sportlichen Umfeld unterwegs war, im Handball, habe ich halt dann Freunde gehabt und halt, die dann auch sportlich generell waren und dann hat man andere Sportarten ausprobiert, wir waren viel draußen unterwegs genau, hätten sie mich da einfach gar nicht hingelassen, hätte ich sicher nicht den Freundeskreis, den ich gehabt habe und auch nicht die Leute, die mit mir dann so einfach mein ganzes Leben gelebt hätten. So. Mhm. Ja.
Sondern ging es weiter, Handball und irgendwann, also genau, Skifahren war dann privat, aber irgendwann muss man sich ja auch entscheiden, so macht man das jetzt professionell, weil du bist ja schon, kann man vielleicht auch mal ein bisschen erzählen, aber es sind schon größere Nummern dabei, so, ne?
Ja, nee, also dann ging das weiter, ich habe Handball gespielt, bis ich 14 oder so war, also dann schon recht lang und es hat echt auch gut funktioniert, weil ich halt ja auch gute Freunde hatten, die einfach immer meinen Namen gerufen haben zum Beispiel und der Körper entwickelt irgendwann auch so einen Automatismus, einfach Bälle zu fangen, also es ist einfach auch Training, genau. Und dann bin ich mit 16 auf die Blindenschule nach Marburg gewechselt, weil Inklusion in der Regelschule nicht mehr ganz so gut funktioniert hat, und genau da war ich dann. Und da bin ich dann irgendwie, habe ich mir einfach in den Kopf gesetzt, dass ich das mit dem Skifahren einfach mal ausprobieren will. Und damals ist dann mein Bruder als Guide mit mir zu einem Lehrgang gefahren. Und wir haben das einfach mal ausprobiert. Und ja, dann hat sich das halt da weiterentwickelt. Und
aber wie geht es? Also ich stelle mir allein so Sessellift fahren, ne? Also weißt du, also ich glaube, das ist vielleicht auch das, warum du hast ja da 2 Videos veröffentlicht, dass immer die gleichen Fragen auch so kommen von den Leuten. Aber ich glaube, es ist für die sehen können, du hast auch schon gesagt, der Körper entwickelt da ja auch was. Und ich glaube, das ist ja ein Wissen, das uns ja ganz fehlt. Also wie du hörst sicher 1000-mal besser wie ich zum Beispiel und machst den Raum halt auch durch Hören. Aber irgendwie hast du auch eine eine 3D-Vorstellung. Du hast jetzt auch, als wir hier reingekommen sind, gesagt, gib mir mal eine kurze Führung, dass ich weiß, wo ich bin. Und dann bist du hier straight vom Studio einfach ins Bad gelaufen und so. Also ich glaube, da ist, das ist für die Sehenden immer so schwer zu verstehen. Ich denke mir jetzt als erstes so, ja okay, dann geht es los mit dem Skifahren. Dann muss man da in den Lift einsteigen. Wann kommt denn da dieser Sessel? Und wie geht es dann überhaupt? Wie fängt man da an? Hat man da eine Verbindung mit einem Seil zu seinem Guide? Oder geht es nur über Akustik? Wie geht das?
Also ja, du hast es eigentlich schon ganz gut angesprochen. Super viel ist halt einfach Routine und Orte kennen. Wenn ich Orte kenne, dann kann ich mich da teilweise bewegen wie jemand, der ganz normal sieht. Also da merkt man den Unterschied nicht wirklich. Und auch beim Sesselliftfahren, es passiert ja immer das Gleiche. Keine Ahnung, ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, wann ich das gelernt habe, weil es war ja recht früh in meinem Leben. Wahrscheinlich haben wir am Anfang, glaube ich, meine Eltern mich da immer noch so draufgehoben und irgendwann wird man halt groß genug und dann, ja, es entwickelt sich bei mir genauso wie bei jemandem, der ganz normal sieht. Und dann ist es aber immer das Gleiche. Du fährst da rein, der Sessel kommt irgendwann. Der
man hört den auch kommen, oder?
Ja, boah, ja.
Das ist gute so Frage, so geht irgendwie automatisch.
Ja, es ist so unbewusst, aber selbst wenn du es nicht hörst, irgendwann kickt dich das hinten am Knie und dann sitzt du
das
halt so.
Das ist richtig, das regelt der Sessellift von alleine.
Eigentlich schon, ja. Ja, das zum Beispiel aber jetzt auch sowas, ja, mittlerweile ist es so, dass ich dann ja auch besser sagen kann, was ich brauche. Und zum Beispiel das mit den Routinen ist mir halt auch bewusst geworden, deswegen habe ich dich jetzt vorhin auch einfach mal straight gefragt, ja, kannst du mir mal einmal kurz alles zeigen?
Klar.
Das kam irgendwie vom Klettern jetzt tatsächlich erst, weil ja, da bin ich ja dann schon viel auf dem Wettkampfgelände, einfach auch alleine unterwegs, Klo finden, dies und das. Und ich weiß, dass mich das eigentlich sehr stresst, wenn ich die Umgebung nicht kenne. Und dann haben wir angefangen, dass die Guides mir immer vor dem Wettkampf, dass wir einmal das komplette Gelände abgehen, dass ich weiß, wo das Klo ist, wo es die Riegel gibt, wo es das Trinken gibt, wo es die Boulderwand zum Aufwärmen. Und dann kann ich halt mehr oder weniger problemlos da rumlaufen. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal übernommen und habe das hier genauso gemacht. Und
ja, unbedingt. Ja. Was ich ganz interessant finde, ich meine, beim Wettkampf, da weiß man ja dann, da passt ja das Umfeld dann auch dazu, weil die Leute wissen ja, dass das ein Wettkampf ist, wo die Leute nicht so gut sehen.
Ja.
Aber ich stelle es mir super schwierig vor, jetzt auch auf Reisen, gell? Ich habe das heute früh auch zum Tom gesagt, ey, wenn ich jetzt nach Innsbruck fahren würde, wäre das Erste, was ich mir überlege, wo sind da Klos für die Reise und so weiter. Und jetzt, wenn du dann blind unterwegs bist, in der Deutschen Bahn, hast du eh schon gesagt, auch schwierig, aber auch in so einer Stadt. Jetzt bist du in so einer Stadt und dann, ja, ist doch, stell ich mir ultra schwierig vor.
Ja, so auch wieder eine Sache, so den Münchner Hauptbahnhof kenne ich mittlerweile auch gefühlt in- und auswendig, weil ich ja da immer lang muss eigentlich. Also immer, wenn ich nach Deutschland fahre halt. Und da weiß ich auch schon ganz gut, wo was ist. Ein ICE, der hat auch immer eine, ist auch ähnlich aufgebaut, da weiß ich auch, wo die Klos sind oder muss dann halt zur Not halt nachfragen. aber ja, es kommen halt immer wieder mal Situationen, wo man sich nicht so gut auskennt und halt neue Situationen, wo man sich dann erstmal zurechtfinden muss. Beispiel zum Beispiel vorhin, im ICE war ich auf dem Klo und das waren eigentlich voll gut halt Behindertentoiletten und die haben nur diese Knöpfe zum Zudrücken, also du kannst nicht so manuell absperren, sondern dann drückst du auf so einen Schlüsselknopf. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, boah, ich hoffe, das hat jetzt richtig funktioniert.
Aus zugesperrt
ist. Nicht, dass gar nicht abgesperrt ist. So, keine Ahnung. Und sowas Neues für mich, was ich vielleicht noch nicht kenne und wo ich mir dann nicht schnell irgendwo, steht da bestimmt, drücken sie da drauf. Und
in 12-Punkt-Arealschrift, viel zu klein, ja.
Ja, aber
vor allem in der Behindertentoilette ist ja auch total bescheuert, einen fancy Knopf da einzubauen, oder?
Naja, also für die Rollstuhlfahrer ist das sicher gut so.
Ah.
Also es hat schon Sinn, aber es ist halt einfach eine neue Situation für mich und
voll.
Dann ist es so, oh shit, aber ja.
Das ist übrigens eine der, also es ist jetzt humoristisch gedacht, aber gibt es immer wieder im Internet so ein Meme, da sagen die so, wann weiß eigentlich jemand, der nicht sieht, wann er fertig ist auf dem Klo mit Abwischen?
Yeah.
Das ist so ein Meme-Ding, ne?
Echt?
Ja, da gibt es ganz oft, blendet das ein so. Finde ich schon auch eine interessante Frage.
Ja, es gibt da auch die Fragen, keine Ahnung, wann merken blinde Mädels, wann sie ihre Periode haben. Aber ehrlich gesagt, solche Fragen, das sind auch so oft so Sachen, wo ich mir denke, boah, ich habe da gar nicht so.
Noch nie drüber nachgedacht.
Genau, ich habe da noch nie drüber nachgedacht über die Fragen, weil es sowas Normales für mich ist. Und man das auch einfach alles ein Stück weit im Gespür hat. Also, das merkst du. Also. Ja, egal,
aber
ich will da jetzt nicht detailliert drauf eingehen.
Aber ja, ja. Aber ich glaube, das ist genau das, weißt du, und ich glaube, deswegen ist es auch so interessant, im Austausch zu sein und im Dialog zu sein, weil ich finde es zum Beispiel ganz interessant, das hört mir bei dir auch raus, hast du vorhin auch gesagt, so, dass da eine gewisse Hemmschwelle ist, Leute auch was zu fragen und so weiter. Ja. Und das ist aber ja, könnte man einfach auch versuchen, irgendwie, das ist natürlich immer einfach gesagt, das getan, das abzulegen, aber es ist ja, jeder hat da Verständnis dafür. Ne? Aber ich verstehe es total mit diesem Blindenstock auch. Also, dass man so sagt, dann habe ich schon so ein Zeichen quasi und muss nicht jedem, weil das ist ja auch, das stelle ich mir so nervig vor, es gibt ja auch so viel grantige Leute, ne? Muss ich nicht jedem erklären, entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Frage, könnten Sie mir, ey, das nervt ja dann auch, wenn das hundertmal
ja,
erklärst.
Ja, sind alle so unglaublich nett zu mir, sobald ich den Blindenstock auspacke.
Wollte ich gerade sagen, aber
das
erst.
Ist wirklich krass, wie die Leute sich verändern, aber gleichzeitig war das auch halt ganz, ganz lang was, warum ich meinen Blindenstock nie benutzt habe. Mhm. Weil ich halt direkt dieses, ja, du bist einfach die blinde Person. Du wirst einfach gar nicht mehr als irgendwas anderes wahrgenommen. Und das ist mir in einem Umfeld, wo mich die Leute sowieso nicht kennen, mittlerweile sowas von egal. Aber wenn ich jetzt, boah, keine Ahnung, irgendwo hingehen würde, wo es mir eigentlich auch wichtig ist, was die Leute für einen Eindruck von mir haben, würde ich mich, glaube ich, mittlerweile immer noch nicht 100% sicher mit dem Blindenstock fühlen, weil, ja, also es ist echt ein schwieriges Thema, weil man doch direkt so abgestempelt wird und ich wäre gern noch, noch feiner mit der Situation und würde noch, also gern einfach noch viel selbstbewusster mit dem Blindenstock rumlaufen. Mhm. Aber ich verfall dann selber immer in so Muster, wo ich mir denke, boah, das muss nicht so. Also sobald ich einen Blindenstock in der Hand habe, habe ich auch das Gefühl, ich muss diese Stereotyp-Blinde sein. Mhm. Ich könnte jetzt dann zum Beispiel nicht sprinten. Also rein theoretisch, ich würde eine Tür irgendwo sehen oder ich müsste eigentlich, wo ich hin müsste. Ich würde mit dem Blindenstock nicht anfangen, schneller zu gehen oder zu laufen, weil ich wüsste, okay, jetzt guckt mich jeder an, weil wer hat schon mal eine sprintende Person mit dem Blindenstock gesehen? Und dann, ja, dann schränke ich mich da ein Stück weit irgendwie selber ein. Also es ist echt schwierig.
Also kann ich zu 100% nachvollziehen. Ich sag dir eins, vielleicht hat es auch was, also ich merke, je älter ich werde, desto mehr scheiße ich drauf, was die anderen von mir denken.
Voll, ja.
Und bei mir so 30 war bei mir Magic, da hat sich wirklich was getan. Jetzt bin ich 41, aber ich sagte mit 40, also ich bin so nah an I don't give a fuck, also wirklich, mir ist mittlerweile fast alles wurscht. Mhm. Nicht alles, aber viel, viel mehr wie früher.
Ja.
Weil am Ende des Tages, das ist schon immer was, was ich immer wieder feststelle, die Leute sind so in ihrem Kopf. Das ist zum Beispiel ganz interessant, das lernt man auch viel im Ausbilderschein, wenn man ausbildet. Also jeder ist eigentlich auch in so Gruppendynamiken. Du kommst in eine Gruppe und jeder denkt sich so, was denken die Leute über mich, wenn ich das jetzt mache, wenn ich das jetzt mache. Aber es denkt halt jeder das. Also jeder denkt gar nicht, also die Leute sind so bei sich die ganze Zeit. So, ne?
Ja.
Und ich glaube schon, und dafür ist ja so ein Gespräch heute auch wichtig, man muss halt einfach ein bisschen miteinander reden. Also ich habe mir da jetzt heute auch gedacht, boah, wie mache ich denn das jetzt? Wie hole ich die jetzt da vom Bahnhof ab und wie bringe ich die ins Studio? Und dann habe ich so ein Video dann auf Instagram von dir gesehen, wo du dich an der Schulter von so einem Guide eingehalten hast und habe gedacht, ah, das ist vielleicht die Lösung. Ah ja, okay. Ich biete dir einfach an, sie kann sich an der Schulter festheben. Und das Einfachste ist halt zum Schluss einfach zu sagen, hey Luisa, so habe ich es gemacht am Bahnhof, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das jetzt machen, wie gehen wir jetzt zum Auto? Und dann hast du gesagt, ja mein, wir gehen halt einfach zum Auto. Dann sind wir ganz normal zum Auto.
Voll lieb eigentlich, dass du dir erstes Mal Gedanken machst und dass du es auch anbietest, weil also das ist zum Beispiel auch was, wo ich noch nicht so fein mit bin. Also zum Beispiel beim letzten Weltcup, ich hatte jetzt, war das ja dabei, ein paar neue Guides auch nochmal, oder ein paar, ja im Endeffekt waren es jetzt zwei, halt die mit mir auch Wettkämpfe machen können. Und mit der Svenja hatte ich jetzt dann zwei Wettkämpfe.
Clever.
Und genau, ja.
Also jetzt ist auf einmal droppt das Wort Weltcup auch, ne? Also wir reden schon von dieser Flughöhe. Vielleicht mal ganz kurz noch zum Skifahren. Da warst du schon auch, zum Beispiel auch in Seoul mit dabei.
Ganz kurz zu der Situation. Also ich habe dann bei ihr zum Beispiel, weil ich es vorher auch noch nie gemacht habe, mich bei ihr eingehangen, habe ich dann bei dem ersten Wettkampf, den wir hatten, weil wir müssen immer so eine Präsentation machen, wo man ja dann hingeht und dann sagen sie den Namen von den Athleten einmal und auch die Route angucken. Jedenfalls muss man dann ein bisschen rumlaufen, dann halt auch schon vor der Kamera und so. Und da bin ich einmal straight in die falsche Richtung gelaufen, weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie nicht gecheckt, dass Svenja in die andere Richtung gelaufen ist.
Und tschüss.
Und dann meine ich dann erst mal so, ja, passt, wenn ich mich dann halt bei dem nächsten Wettkampf bei dir einhänge. So. Und für mich ist es einfach, dadurch, dass ich immer so selbstständig wie möglich sein möchte, ist es bei mir noch nicht so drin. Genauso wie mit dem Blindenstock. Das ist einfach noch nicht in meiner Routine, dass ich das oft mache. Und deswegen ist es eigentlich, ja, es wäre für mich wahrscheinlich auch cool, wenn ich das einfach öfter mache. Einfach mal fremde Leute fragen, ja, passt, wenn ich mich bei dir kurz einhänge. So.
Ja.
Und weil es für mich wahrscheinlich die Situation leichter macht, aber ich die Routine einfach noch gar nicht habe, weil...
Ich sag dir eins, vielleicht ist es sogar, also was kann man daraus mitnehmen? Wenn man offen miteinander spricht, ist es ganz einfach. So haben wir das jetzt heute auch hingekriegt. Aber weißt du, ich glaube auch, dass das für die andere, ich glaube, es ist für alle einfacher.
Voll, ja.
Weil ich war jetzt ein bisschen panisch da an diesem Hauptbahnhof, weil also ich selber hatte mich schon beinahe die Straßenbahn mitgenommen, als ich rübergelaufen bin zu dir. Und ja, aber es ist ja immer so im Leben, es ist alles Kommunikation. Ne? Also wenn man einfach sagt, du kannst mich bei dir an der Schulter einhängen, dann haben wir das doch alle einfacher, dann ja. Aber ich verstehe das auch voll, ich bin ja ein totaler Kontrollfreak. Ja,
es ist halt krass, also. Wie unterbewusst so die Gesellschaft einen da halt prägt. Weil das habe ich mir nie selber gedacht, dass ich das nicht machen möchte. Eigentlich ist mein Grundsatz, boah, ich möchte, dass es mir scheißegal ist, ob ich mit Stock rumlaufe, ob ich mich bei jemandem einhänge oder nicht. Aber unterbewusst, weil ich halt so lange immer zeigen musste, so, ich bin selbstständig und bla bla bla, dann ist es einfach so in einem drin, sich immer, ja, so
ja,
zu zeigen.
Ja, irgendwie krass. So ein zweischneidiges Ding, gell? Weil ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, wie man es besser machen könnte. Aber, weil es kommt ja immer so, merke ich ja selber. Also dann sehe ich so Weltcup, Weltmeisterschaft, Paraskifahren und so. Und dann hat man natürlich immer so, wow. Und dann ist aber in dieser Bewunderung immer dieses Blindenthema mit drin. Und also jetzt, sagen wir mal so, du kannst wahrscheinlich 100 Mal besser klettern wie ich auf jeden Fall. Also obwohl ich sehen kann, weißt du so?
Ja.
Und das, ich finde es so schwer, also da eine Mischung auch zu finden. Einerseits ist es ja das Thema, ist ja auch geil, dass es so Paralympics zum Beispiel gibt, weil sonst gäbe es ja diese Möglichkeiten gar nicht. Und andererseits kommt dann aber... Gefühlt ist das wie so, könnte ich mir jetzt bei dir vorstellen, wie so eine Abwertung dieser sportlichen Leistung, weil man dann so sagt, ja, ja, krass, und die ist auch noch blind. Also man baut da was drauf auf. Meine, diese körperliche Leistung des Kletterns, die ist ja erstmal, wahrscheinlich hat die ganz wenig mit dem Sehen erstmal zu tun. Das ist ja viel Dynamik, Physiologie.
Ja, wobei das würde ich so gar nicht sehen. Ich finde es mittlerweile schon, bei mir ist immer eher so, dass also ich weiß, dass ich gut kletter, auch im Vergleich zu manchen anderen, die vielleicht keine Sehbehinderung haben. Aber trotzdem ist es mir dann eigentlich schon auch wichtig, dass die anderen wissen, dass ich eine Sehbehinderung habe, weil es halt irgendwie, ja, sonst fühle ich mich so, ja, okay, irgendwie ist es dann im Vergleich ja trotzdem nochmal krasser. Also jetzt zum Beispiel beim Bouldern oder so, es passiert dann, wenn ich alleine boulder, trotzdem, dass ich einen falschen Tritt nehme oder so. Aus Versehen halt, weil ich es nicht sehe.
Ach du Scheiße, bouldern auch noch.
Ja.
Das traue ich mir nicht mehr. Also, okay.
Und dann ist es halt so, manchmal erwische ich mich dann dabei, dass ich so denke, oh, ich hoffe, ich hatte alle Tritte, nicht, dass die denken, ich musste da jetzt irgendwie bei der Route schummeln oder so. Obwohl es eigentlich
ach so, Tritte unten, also es geht jetzt nicht ums Abstürzen, sondern als hättest du was gecheatet quasi so.
Ja, genau. Ja. Oder dass ich halt einfach möchte, dass man halt schon weiß, dass ich eine Sehbehinderung habe, weil dann ist es halt schon noch was anderes. Also man klettert, hat es auf jeden Fall leichter, wenn man ohne Sehbehinderung klettert.
Ja,
so.
Yeah. Ich habe auch, also ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, ich habe ein Video gesehen, war dann Laserpointer auch im Einsatz?
Ja, aber nur im Training, also den dürfen wir im Wettkampf nicht
das ist, den kannst du gut sehen, oder? Weil
genau,
der so
ja,
grell ist?
Der ist halt übertrieben hell.
Also ja. Das war ein Überlaserpointer, das war kein normaler. Also.
Und, ja, der ist schon sehr hell.
Und das ist zum Zeigen, wo die Griffe quasi
genau,
sind
weil ich dann halt genauer weiß, wo ich hingreifen muss. Das nutzen wir voll oft beim Bouldern, weil manchmal gibt es ja so große Griffe, wo jetzt aber nur die eine Stelle gut ist oder, ja genau, und dann kann man es halt präziser.
Und dann gibt es aber noch die Funkgeschichte.
Genau.
Also,
ja, vielleicht können wir jetzt dann mal von vorne anfangen.
Jetzt gehen wir, so, jetzt wissen wir alles, jetzt bitte, jetzt geht's los.
Genau, also Funks hatten wir beim Skifahren schon, also es ist generell bei beiden so, dass ich mit meinem Guide über ein Headset verbunden bin, also wir können jederzeit miteinander reden, ich zu dem Guide und der Guide zu mir. Beim Skifahren war das halt so, dass der Guide vorgefahren ist. Logischerweise musste dann der Guide oder die Guidin besser skifahren als ich, damit die halt gleichzeitig reden können und sich nicht so wirklich aufs Skifahren konzentrieren müssen. Genau, und dann sagen sie halt so viele Informationen wie möglich über das, was gerade vor denen ist. Also beim Skifahren, ob die Piste steiler wird, dann hat man ja verschiedene Kombinationen im Rennen, was für eine Kombination als nächstes kommt. Ja, puh.
So ein bisschen wie Rallye kann man sich's vorstellen, oder? Bei der Rallye sitzt ja auch immer rechts jemand dran, der sagt dann Kurve 7 rechts, also wie steil ist die Kurve und so. Und stelle ich mir aber auch schwer vor, wenn sich der Guide dann tauscht, dann gibt es ja, ja wieder eine andere Kommunikationsart, oder?
Voll, also. Ja, man muss sich halt immer wieder anpassen und gerade beim Skifahren geht es dann auch noch darum, ist mir auch im Nachhinein eigentlich erst so bewusst geworden, dass ja trotzdem jeder von den Guides, die ich hatte, irgendwie einen anderen Stil hat zu fahren und dass ich mich eigentlich auch immer daran anpassen muss. Mhm. Und was auch eine große Rolle spielt, ist das Gewicht beim Skifahren. Was, also, ja, ich hatte einen Guide, der war auf jeden Fall schwerer als ich und der ist dann halt trotzdem mal viel schneller weg. So, also natürlich auch, weil er besser Ski fährt, aber das macht trotzdem auch noch einen Unterschied. Also das ist schon.
Ja, und man ist halt auch auf diese Person dann quasi angewiesen, weil man ist ja nicht nur selber für einen Wettkampf dann, sondern die Person muss ja auch funktionieren, darf auch nicht krank sein, muss auch fit sein.
Genau, ja, und das ist halt beim Skifahren nochmal was, was viel krasser ist als beim Klettern, weil beim Skifahren kann ich halt auch wirklich nur mit einem Guide trainieren. Also es funktioniert einfach nicht, dass ich ohne Guide trainiere. Ich kann zwar auch jemanden, der jetzt nicht besser Ski fährt als ich, hinterherfahren, so, aber dann fahre ich halt auch schlechter. Und ich bin total unsicher und ja, im schlimmsten Fall macht das meine Technik vielleicht sogar schlechter, weil ich mich dann unsicher fühle und bei dem verfalle ich in irgendwelche alten Muster oder so. Und deswegen ist beim Skifahren wirklich der Zeitaufwand von einem Guide so riesig. Also genauso wie bei mir halt auch als Sportler.
Witzig, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, ja, weil das ist ja dann, die zählen ja dann noch nicht als Sportler.
Doch, doch, tatsächlich schon.
Okay.
Also die werden als Athleten einfach mitgezählt, weil sie im Endeffekt auch Athleten sind, kommt jetzt natürlich auf die Sportart drauf an, weil im Klettern, wenn man ehrlich ist, steht der Guide unten und muss nicht selber klettern.
Das könnte ich auch machen.
Rein theoretisch schon.
Naja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen doch, Wissen
also,
davor sammeln.
Du musst es halt gut Routen lesen können. Also es
ja, also das kriege ich hin, aber mit ein paar Jahre Einarbeitung kriege ich hin.
Genau.
Ah, das also ist doch meine, Mensch Luise, ich suche eh schon, mein Leben lang suche ich meine Sportart. Das ist doch meine Sportart.
Guide sein.
Guide beim Fahrradklettern. Ja, das ist doch mein
also,
Ding.
Also wenn du dich mit Routen Bau und generell Routen lesen viel beschäftigen willst, bitte. Wenn du das dann wirklich gut machst, dann ja, steht dem nichts im Weg. Aber ja, es ist natürlich von Vorteil, wenn der Guide auch selber klettert, selbst weil man dann ein besseres Verständnis hat und sich vielleicht auch besser in ja, mich halt hineinfühlen kann.
Aber wie ist es dann beim, beim Klettern mit dem Funk? Also geht's da auch, sagt er da auch, wie weit das jetzt weg ist und wie, weißt du, also ich stelle mir das vor, linke Hand, 40, Hand ist klar, aber 40 Zentimeter oder wie stelle ich mir das vor?
Das ist auch voll unterschiedlich, wie ja, der Athlet das mit dem Guide ausmacht. Bei mir ist es so, dass ich für die Hände Uhrzeiten habe, also dass wir halt 12 Uhr, 1 Uhr, wie auch immer. Und immer wenn es Uhrzeiten sind, weiß ich auch schon genau, das kann gerade nur die Hände betreffen. Und mit welcher Hand ich hingehe, ist im Endeffekt egal, außer der Guide sagt das gezielt. Meistens ist es eh klar, mit welcher Hand
man es macht. Die Uhrzeit ist vom Kopf aus quasi, von der Körpermitte aus.
Ja, ja. Und außer der Guide sagt sowas wie durchkreuzen oder es gibt halt wichtige Stellen, da muss man den Griff mit der rechten Hand nehmen, sonst ja, verklettert man sich da irgendwie. Da sagen sie es dann schon, aber grundsätzlich für die Hände, ja, das, die Uhrzeiten und nicht unbedingt, wie weit es ist, weil das Ding ist, meistens ist es so, dass der Guide sagt die Uhrzeit und ich weiß, sehe dann den Griff, weil ich in die Richtung gucke. Wenn ich ihn dann immer noch nicht finde, dann können sie noch sowas wie weiter weg oder so dazufügen. Und die Griffart könnten sie theoretisch dazu sagen, was auch teilweise sehr wichtig ist, weil wenn es ein Untergriff ist, also wenn man ihn von unten greifen muss, dann ist es halt wichtig, das zu wissen, weil wenn ich den von oben greife, dann rutsche ich halt einfach ab. Und für die Füße, das weiß ich gar nicht genau, wie die anderen das machen. Also es gibt teilweise Blinde, die einfach nur fühlen mit dem Fuß, also so einen Scheibenwischer-Move machen mit dem Fuß.
Ja, mal rüberrattern über die Wand und gucken,
genau,
wo es parkt.
Genau, das ist halt nur schwierig in der Halle, weil man dann, da gibt es ja total viele verschiedene Routen in, auf einer Linie quasi. Und dann ist es schwierig zu wissen, welcher da jetzt meiner ist. So.
Das ist ja auch total crazy. Der Fuß ist ja eigentlich noch viel schwieriger als mit der Hand. Da kannst du ja nicht über das hinschauen. So, ne?
Also bei mir ist auf jeden Fall der Fuß viel mehr das Problem, weil die Tritte ja auch immer weiter weg sind von meinen Augen und ich die noch viel schwieriger sehen kann. Und
Kontrast auch schlecht, weil es dunkler ist durch den Schatten logischerweise, den man selber bildet.
Das auch, ja.
Ja, na crazy.
Und halt die Tritte sind auch ja, meistens kleiner. Und da haben wir jetzt für mich ein Koordinatensystem entworfen, sag ich mal. Auf der X-Achse sind Tiere und Namen, also zwischen meinen Beinen ist Maus Und alles, was rechts kommt, fängt mit R an. Also dann kommt Robin und Rind zum Beispiel. Also Rind ist weiter außen quasi.
Mhm.
Und links halt alles mit L, Luca und Löwe. Und dann die Y-Achse ist halt von unten nach oben 1, 2, 3, 4, 5. Vom Fuß quasi bis zur Hüfte. Und dann sagt man sowas wie Robin 3 und ich weiß halt, wo der dritte ist.
Ja, da muss man aber schon auch, da muss man dann schon noch ein bisschen mehr üben, dass man da schnell auch klarkommt.
Ja, das dauert, ja.
Und dann kommt erst die Uhrzeit und dann kommt quasi die...
Ja, das, was ich halt als nächstes brauche. Also...
Crazy.
Ja, und dann natürlich auch nicht immer, also das ist so das Grundsystem, das hatten wir beim Skifahren auch, dass man den Schwung immer ungefähr gleich beschrieben hat, zum Beispiel mit einem Hopp oder drauf auf den Ski.
Mhm.
Aber dann kommt natürlich
Hopp
so...
Hopp war beim Hügel, oder?
Nee, Hopp ist dann den Schwungwechsel quasi und drauf ist...
Drücken.
Ja, quasi. genau. Und dann ist es aber wichtig, dass der Geiz sich einfach auch total gut in mich hineinfühlen kann und reinversetzen kann und halt auch einfach schnell umdenken kann. Also wenn er jetzt zum Beispiel dann beim Klettern ein großes Volumen kommt, was halt dann dreidimensional ist und man das dann nicht einfach mit einem Robin, also mit dem Koordinatensystem, was ja zweidimensional ist, beschreiben kann, sondern dann halt einfach ein bisschen kreativ wird und sagt, auf der linken Seite vom Volumen oder auf der rechten Seite vom Volumen oder teilweise auch...
Also Volumen ist was rauskommt aus dem...
Genau, ja.
Oder auch so Überhanggeschichten gehen da rein, das Volumen, oder?
Genau, und beim Training zum Beispiel auch, wenn da jetzt zufällig ein riesiges rotes Volumen ist oder ein riesiger roter Griff und die Guides ja mittlerweile schon ungefähr einschätzen können, was ich sehe und was nicht, dann sagen sie zum Beispiel, ja, der rechts neben dem roten oder so.
Mhm.
Also man muss so ein bisschen kreativ werden und sich halt vor allem einfach gut kennen und reinfinden. So.
Mhm. Ja, ja, die müssen fast wie mit dabei sein eigentlich.
Ja.
Und hochkonzentriert ja zusätzlich auch sein.
Voll, ist auf jeden Fall nicht nur physisch anstrengend, ist auf jeden Fall auch für den Kopf.
Mhm.
Ja.
So, jetzt waren da schon so Weltgeschichten im Raum gestanden. Also beim Skifahren, da ging es ja doch schon auch, also wir reden jetzt nicht von irgendwie, wir machen ein bisschen Meisterschaften so im Sportverein vor Ort, sondern du bist ja beim Skifahren schon auch Weltspitze mitgefahren.
Ja, schon. Ich war auf jeden Fall bei der WM dabei. Genau, mein großes Ziel waren eigentlich die Paralympics, aber das habe ich knapp nicht geschafft. Genau, das war, würde ich sagen, so der größte Rückschlag auf jeden Fall in meinem Leben.
Okay.
Und was, womit ich auf jeden Fall ja klarkommen musste so.
Mhm. Also Weltmeisterschaft war, glaube ich, dritter Platz, oder?
Nee, das war irgendwas beim Klettern.
Ah, beim Klettern. Ah, ja. Da kommt man da erst hin. Okay.
Natürlich, da kommt man durcheinander.
Ja. Du, ich habe nur Welt gelesen und Dritter und was weiß ich was und so.
Genau.
Klettern ist ja auch neu jetzt.
Nee, kompliziert.
Ja, ja. Okay, und aber Paralympics, da hast du dann an der, wo war da der Abbruch an der Qualifikation, oder?
Ja, also so würde ich es sagen.
Wie funktioniert sowas? Also man ist ja erstmal in dem Verein organisiert, oder? Oder meldet man sich da frei an zu den Paralympics?
Nein. Also man hat schon Qualifikationskriterien
und
es gibt aber immer so bestimmte Wildcards und Sachen, die dann die Trainer noch entscheiden können.
Mhm.
Und bei uns, ja, es hatten mehrere nicht die Qualifikationskriterien für die Paralympics erfüllt. Aber ja, eben im Endeffekt wurde sich dann halt auch nicht dazu entschieden, mich mitzunehmen.
Mhm.
Aber ja, genau. Es war auch voll, es passt schon so.
Ja, ja, aber trotzdem ist es ein Niederschlag, ne? Ich meine, das ist ja auch schon immer interessant. Es sind ja viele Leute hier am Tisch, die es geschafft haben, dann über so einen Punkt drüber, muss man auch weitermachen, muss ja weitergehen, ne? Was motiviert
ja,
dich da?
Ja, voll. Nee, das ist schon auf jeden Fall, finde ich, die größere Herausforderung, muss ich sagen.
Ich glaube auch,
sich einen neuen Weg zu machen und so und zu gucken, was man eigentlich will.
Und war das der Grund, also hat es auch nochmal mit reingezählt, die Sportart zu wechseln, oder?
Nee, nicht unbedingt. Also nachdem das war, würde ich sagen, war ich erstmal so, wollte halt weiter Skifahren, weil das war eigentlich einfach meine große Leidenschaft in dem Zeitraum einfach. Es haben dann nur einfach viele Faktoren so dazu beigetragen, dass es für mich einfach nicht mehr schön war, da zu sein. In dem Team und generell beim Skifahren. Und genau, und für mich ist eigentlich so das größte Learning aus der Geschichte vom Skifahren zum Klettern, dass man auch einfach mal sagen kann, nee, das ist gerade für mich nichts mehr. Also einfach, um ehrlich zu sein, habe ich viel früher gecheckt, dass das gerade mir nicht mehr gut tut, da zu sein. Mhm. Aber es ist dann halt natürlich auch schwer, Träume aufzugeben und sich neue zu überlegen. Und genau.
Ich glaube, Luisa, das ist ganz, ich hatte heute ein Telefonat dazu. Ich glaube, dass das ganz oft so ist im Leben. Also wenn man sich wirklich, wenn man mal kurz die Pause-Taste drücken würde und mal ganz viele Dinge auch ausblenden würde und schaffen würde, ganz bei sich zu sein, glaube ich, dass man ganz viele Dinge merken würde, wo man vielleicht auf den ersten Blick nicht versteht, warum man das jetzt noch macht oder warum man das, aber ich glaube, es ist ganz oft, dass man das so macht. Ich habe zum Beispiel am Gardasee mit einem, mit unserem Art Director hier, mit dem Flo 5 Tage, sind wir Vespa gefahren und ich fahre privat Harley. Und es war so, es hat so viel Spaß gemacht, diese Vespa zu fahren. Es war so ein leichtes Moped-Ding, so ein Roller und so, und so eine Harley Davidson, ein ultraschweres Motorrad. Und da haben wir die ganze Zeit gefragt, wieso ist es da so eine, wieso will man da, da bin ich natürlich auch Markenopfer und Marketingopfer in meinem Beruf logischerweise auch, aber so eine Harley Davidson, hat mein Vater schon immer gesagt, wenn du es irgendwann mal, wenn du irgendwann mal eine Harley zum Auto noch dazu leisten kannst, dann hast du es geschafft und so. Aber ich sag dir eins, hat viel mehr Bock gemacht, mit dieser Vespa zu fahren. Und ich glaube ganz oft, dass man Dinge macht, weil man sie halt macht und weil es mal ein Traum war und weil,
voll, ja. Ja. Und um ehrlich zu sein, war mir schon früher klar, dass ich irgendwie was anderes will, aber es war halt auch so, ja. Also im Endeffekt habe ich selber den Absprung erst geschafft, wo ich gecheckt habe, boah, für mich ist Klettern so viel cooler, ich fühle mich so wohl in dieser Sportart und es ist so, ja, also ich brauchte irgendwie erst so ein so was anderes, um den Absprung zu schaffen, glaube ich. Aber ja, also das ist auf jeden Fall was, dass man immer mal wieder in sich reinhört und sich fragt, will ich das eigentlich gerade, was ich mache? Bin ich damit eigentlich so zufrieden? Ich meine, manchmal muss man sich das gar nicht fragen, aber...
Ja, und aber das ist, ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Man kann alles auch aufhören wieder. Kann alles anfangen, das ist immer gut. Kann alles auch ausprobieren. Aber es ist überhaupt nichts Schlechtes dabei, wenn man jetzt sagt, nee, das ist nichts mehr für mich, ich mach das zu. Ich finde es auch so witzig, ja. Bei Unternehmungen, bei Firmen zum Beispiel, tun sich Leute unglaublich schwer, immer Unternehmerinnen und Unternehmer zu sagen, das macht mir keinen Spaß mehr, ich mache die Firma jetzt zu. Ja, dann machst du doch zu.
Also, voll, ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, und also ich meine, da war ich ja natürlich auch noch jünger, ist vielleicht auch was, wo man im Leben irgendwie dazulernt. Mhm. Da hängt natürlich auch voll viel dran, weil man möchte irgendwie seine Eltern stolz machen und
das wäre meine Frage irgendwie auch gewesen. Also hängt da auch so ein, es war für die, also man will jemand anders stolz machen, aber ich könnte mir schon auch so einen Punkt vorstellen, da haben die anderen schon so viel Zeit und Mühe auch für mich reingesteckt. Ja. Weißt du, wieder so ein bisschen dieses Abhängigkeitsthema.
So ein bisschen auch dieses Dankbarkeit, okay, jetzt ich habe selbst erstmal schon so viel reingesteckt und andere haben so viel reingesteckt. Und ja, ich muss da jetzt irgendwie dran weiter festhalten, aber also es gab wirklich sehr viele Warnsignale, wo ich hätte irgendwie sagen können, boah, nee, also wirklich, wo bitte macht mir das gerade noch Spaß? Aber ja.
Wir haben da so ein Westerboard draußen hängen im Gang, so ein Flipboard, das immer so Sprüche hinwirft. Und das hat letztens den Spruch hingeworfen, was würdest du heute tun, wenn du wüsstest, das ist der letzte Tag? Das finde ich wahnsinnig interessant. Finde ich nicht schwermütig, sondern eher positiv gedacht. Was würde man da machen? Ich finde, sowas kann man sich schon auch öfters mal stellen. Wie würde der Tag jetzt heute ausschauen, wenn du wüsstest, heute Abend gehen die Lichter aus?
Mhm. Ja, voll. Ja.
Das ist eine sehr extreme... Das ist ein sehr extremer Gedanke, aber der hilft einem trotzdem, finde ich, manchmal einfach auch wieder.
Ja, voll einfach mal rauszukommen aus dem, ja, manchmal funktioniert man halt einfach nur und, ja.
Ja, und das gehört sicher auch ein bisschen dazu. Ich glaube auch, erstmal ganz frei wird man sowieso nie, aber man kann sich ja trotzdem überlegen, ja, das ist eine Routine, die muss ich jede Woche machen, macht die mir Spaß? Nein, was kann die Alternative vielleicht sein, so, ne? Ja. Und wahrscheinlich wird man auch eine gewisse... Also gerade wenn man mit so einem Leistungssport oder im Profisport unterwegs ist wie du, braucht man natürlich auch eine gewisse Bissigkeit, muss man sich ja auch gegen gewisse Mauern ankämpfen, um überhaupt dahin zu kommen, also erfolgreich zu werden. Also wenn man dann gleich sagt, nö, also das macht mir jetzt nicht so viel Bock, das Trainieren da.
Ja, und gerade wenn man das eigentlich aus einer Leidenschaft heraus angefangen hat, so dann zu sagen, nee, ich höre jetzt auf wegen dem und dem, ja. Und dann denkt man sich manchmal so, nee, ich höre jetzt nicht nur deswegen auf, weil das war meine Leidenschaft, ich will das weitermachen, weil ich das mal wollte so. Aber dann, ja, manchmal gibt es da keine Möglichkeiten.
Und jetzt hast du das dann mal so probiert, das Klettern, oder war das davor schon ein Hobby?
Ich habe, nachdem das mit den Paralympics war, da bin ich mit meinem jetzigen Freund und auch Guide beim Klettern zusammengekommen. Und mit dem war ich einfach viel so klettern.
Privat erstmal.
Immer noch, ja genau, einfach mal so, keine Ahnung, einmal in der Woche, manchmal auch mehrere Wochen gar nicht, also ganz unregelmäßig. Und dann war es aber so, dass ich einfach gedacht habe, boah, ich will irgendwie, wenn ich schon eine Sportart manchmal mache, will ich auch irgendwie wissen, wie ich das mit meiner Sehbehinderung einfach am besten anstelle. Und dann habe ich mich halt mal beim deutschen Paraclimbing-Team gemeldet und habe gefragt, da hatten die einen Lehrgang in Imst gerade, das ist eine halbe Stunde von Innsbruck. Und dann sind wir da halt einfach mal hingefahren, um die anderen kennenzulernen und um, ja, da haben wir mit der Yvonne damals viel geredet, die ist auch sehbehindert und klettert und sie hat mir einfach viel erklärt, wie sie es so macht. Und dann hatten wir halt auch ein anderes Headset beim Klettern und dann bin ich da halt so ein bisschen reingekommen, einfach nur aus Spaß und dann hat mir das Klettern natürlich auch viel Spaß gemacht und dann dachte ich mir so, ja, warum nicht mal einen Wettkampf mitmachen und dann habe ich halt beides gleichzeitig gemacht. Dann war ich halt beim Klettern im Wettkampf und beim Skifahren und dann war halt relativ schnell klar, dass Klettern viel cooler für mich ist. Ich will jetzt natürlich nicht alle sprechen.
Ja, ihr dürft gerne weiterhin Skifahren. Macht doch keinen Stress.
Ich will niemanden abhalten.
Und jetzt witzig, gell, weil man redet so viel über den Sport, weil das ja auch das ist ja das, was man über dich öffentlich auch findet. Aber ist es quasi auch, ist auch dein Beruf quasi, oder?
Schon, ja, mittlerweile irgendwie schon. Also ja, wir werden auf jeden Fall unterstützt von der Sporthilfe. Mhm. Genau. Ich bin halt im Nationalkader.
Du machst es immer so klein, so, ja, dann bin ich da mal hingefahren, habe ich mal beim deutschen Para-Team angerufen, ja. Da rufe ich mal an und sage, hallo, hier ist die Luisa,
ja, ich
war
halt
ganz, ganz,
so
genau, und ist so cool. Nationalkader ist, das ist der Bundeswehr untergeordnet, oder? Oder wo ist das?
Nee, also wir sind beim DBS mittlerweile angeordnet. Mhm. Alle paralympischen Sportarten sind beim Deutschen Behindertensportverband.
Mhm.
Und Klettern, das wurde tatsächlich erst nachdem ich mit dem Klettern, also nachdem ich mit dem Skifahren aufgehört habe und voll beim Klettern war, erst danach wurde entschieden, dass Klettern auch paralympisch ist.
Mhm.
Also in LA wird Klettern das erste Mal paralympisch sein. Und deswegen ist dieses Jahr auch das erste Jahr, wo Klettern mit beim DBS, über den DBS läuft.
Mhm.
Und dadurch kriegen wir halt die Möglichkeit, von der Sporthilfe gefördert zu werden.
Und das ist dein Gehalt quasi, oder?
Ja, also eine Unterstützung.
Und, aber das ist ja auch ein Riesenthema, wenn man sehbehindert ist, oder? Was arbeitet man da? Also da gibt es ja gar nicht...
Ja, ich habe schon auch einen Job, also
einen
anderen Job.
Ja?
Ja, einfach als studentische Mitarbeiterin, das ist halt ein kleiner Job. Mhm. Aber ja, einfach weil ich... erstens einfach auch einen Ausgleich neben der Sportart haben will und mich in einem anderen Bereich irgendwie weiterentwickeln will.
Also ist ein Bürojob eigentlich, oder?
Ja, also, also ich studiere im Master Erziehungs- und Bildungswissenschaften und ich kletter halt und dann habe ich halt den Job an der Uni, das ist halt studentische Mitarbeiterin für eine Initiative, die heißt Inklusion, also mit 2 N für Innsbruck.
Mhm.
Und ja, die machen quasi Projekte in Innsbruck, um Innsbruck barrierefreier zu machen. Also da gibt es eine Mastervorlesung interdisziplinär, wo die Studenten Projekte machen können zusammen mit Menschen mit Behinderung, um Innsbruck barrierefreier zu machen.
Mhm.
Oder bestimmte Projekte umzusetzen. Genau, ja. Und dafür, für die arbeite ich halt mit. Da mache ich ein bisschen den Instagram-Account, aber vor allem, ja, versuche ich gerade, auch ein Event zu organisieren, genau, aber ja.
Ja, crazy.
Ja.
Ja, witzig, das sind alles so Dinge, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Klar, man muss ja auch, ja, von irgendwas muss man leben, ne?
Schon, ja.
Was hältst du denn, das würde mich interessieren, das trifft gerade unsere Branche richtig crazy, BFSG war ja die Freiheitsschutzgesetz.
Ja.
Trifft unsere Branche vor allem im Webdesign. Wir machen gerade eine Webseite für die Freie Bühne München, ist auch richtig interessant, das ist eine Theaterschule, eine inklusive Theaterschule, wo quasi die Theaterausbildung, behinderte Menschen eine Theaterausbildung machen. Das ist übrigens ganz interessant, weil wir uns mit denen ganz viel ausgetauscht haben. Auch gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, dieses Wort behindert darf man nicht sagen. Und das haben die uns ganz anders gelernt. Die haben dann so gesagt, nee, also Moment mal, die Leute sind nicht behindert, sondern sie werden von unserer Gesellschaft behindert.
Ja.
Finde ich ganz interessantes Wording.
Cool, dass du das sagst, ja.
Ja, also, weil auch da finde ich, man muss halt, also man kann es nicht von Haus aus, finde ich, wissen, wie man sich da gut auch ausdrückt, aber wenn man interessiert ist und mit den Leuten spricht, dann kann man einfach fragen. Also es gibt ja gar keinen, kann man einfach fragen.
Toll, ja.
Und das finde ich ganz interessant, weil das sind quasi so 50-50, 50% spielen in dem Theater mit ohne Behinderung und 50% mit Behinderung. Und da machen wir gerade die Webseite und da trifft uns, BFSG trifft uns eh als Agentur, und hoffentlich alle Agenturen auch. Aber ich sag dir eins, schon sehr interessant, da auch, also habe ich schon mit vielen tatsächlich hauptsächlich Sehbehinderten drüber gesprochen, weil es natürlich am interessantesten ist bei Webseiten und so. Und ich finde, also jetzt aus rein unserer Branche gesehen, finde ich das BFSG ein richtig gutes Gesetz, das aber genau in den falschen Ecken irgendwie gerade zur Anwendung findet. Also bei so Webseiten und so weiter, wenn wir da auch bisher gestaltete Webseiten durch so einen Check auch durchjagen und auch mit Aktion Mensch ist da zum Beispiel ganz stark auch mit dabei bei den Checks, sind wir eh schon bei 80-90%. Also die waren, wenn sie gut programmiert sind, eh schon sehr, sehr gut blindenlesbar. Ja. Und wenn ich aber mit, ich habe mit zwei gesprochen, mit zwei Blinden gesprochen, eben auch mit dem Daniel und mit Salia Kahawate, der wollte beim ersten Community Day eine Keynote halten, war dann krank und der hat also gesagt, ja, es kommt halt 10 Jahre zu spät irgendwie das Gesetz. Das hat immer mit diesen EU-Gesetzen, so sagt er, mein Blindenlesegerät für Webseiten, das macht mir alles 1000-mal besser, wie wenn ihr das BFSG optimiert, gefühlt.
Ja, voll.
Wie geht's dir da damit? Weil
also, womit jetzt genau?
Na, weißt du, dieses,
generell also mit dem ganzen Thema, ja, es ist halt, also mittlerweile muss ich sagen, bin ich es einfach total leid, da mich irgendwie für einzusetzen, dass die Uni jetzt zum Beispiel bei mir, da, also ich nehme jetzt das mal als Beispiel, weil ich da natürlich viel drauf angewiesen bin, eigentlich, dass zum Beispiel Texte barrierefrei sind. Aber gerade in diesem Semester, muss ich sagen, habe ich sie da komplett aufgegeben. Eine Zeit lang war ich dann immer so, ja, ihr müsst mir die Texte barrierefrei geben, kümmert euch drum, dass ihr die digital als PDF, die ich lesen kann, halt mir gebt.
Also barrierefreie Texte heißt einfach OCR, maschinenlesbar, oder? Also kein Bild-PDF, also wo der Text
genau,
als Bild
Scan
ist.
Halt.
Genau,
ja. Und genau, also viele Dozenten scannen halt einfach ein Buch ein und dann es hoch. So.
Da fragst du dich ja eh schon, was mit denen eigentlich schief geht, weil jeder moderne Scanner macht es einfach automatisch. Also die sind einfach auch teilweise, hast du echt Fragen, was mit den Leuten los ist. So,
genau,
ne?
Und dann ist, genau, das ist ja der Punkt, das ist dann für mich mittlerweile, weil halt sowieso, wenn ich dann die Leute einspreche, dann machen sie es vielleicht einmal und überlegen sich und dann denken sie sich, ach, so viel Aufwand. Und teilweise das ja auch in meinem Studiengang, der eigentlich sehr sensibilisiert auf das Thema sein sollte. Ich will gar nicht wissen, wie das in anderen Studiengängen ist. Und dann ist es halt teilweise einfach viel schneller, wenn ich mir es einfach selber mache. Wenn ich einfach gucke, ja, was für ein Tool kann ich nutzen, damit ich mir den Text jetzt barrierefrei mache. Ich nutze halt auch viel KI, ChatGPT, irgendwelche, ja, Gemini, irgendwelche Sachen, die mir die Texte irgendwie vorlesen können oder mir irgendein Dokument machen, wo ich die lesen kann. Teilweise stimmt das dann nicht mehr alles, aber ich kann wenigstens selbstständig in der Zeit, an dem Zeitpunkt, wo ich das gerade bearbeiten möchte, machen und möchte und müsste nicht dann erstmal jemanden fragen, der mir das wieder barrierefrei umwandelt. Der Weg ist halt viel komplizierter. Und
aber lass, ey, ich bin ja so im App-Game drin, ich habe es ja vorher beim Autofahren schon erzählt. Lass uns doch da mit deinem Wissen und meinem Wissen, lass uns doch was basteln. Da kann ich sofort bauen, irgendein Tool, wo wir sagen, du lieferst da verschiedene Sachen hin, kann auch ein Word-Dokument mal sein oder ein Bild, nur ein JPEG oder ein PDF. Man schiebt es da irgendwie, da können wir später nochmal ratschen. Man schiebt es da rein und dann kommt aber auch was richtig Gutes raus.
Ja, ist sehr gut.
Ich glaube trotzdem, dass es besser wird, weil,
voll, ja.
Aber jetzt glaube ich wiederum aus einem eigentlich nicht sehr gut geplanten Grund, die KIs, die LLMs, die werden ja, ich meine, wir bewegen uns ja jetzt gerade noch in einem Bereich, wo diese Tokens, diese Credits alle subventioniert sind. Also wir zahlen ja, die KI-Anbieter zahlen ja aktuell drauf. Also die Last oder die Kosten, die haben, sind nicht gedeckt. Aber eine PDF, die nicht maschinenlesbar ist, kostet viel mehr, wenn du die an Credits, wenn du die in eine KI reinladest, wie ein Text.
Ja, ja.
Und die Leute, die das so heavy user wie wir zum Beispiel, wir arbeiten nur noch mit MD-Dateien. Das ist eigentlich ein moderneres TXT-Format, also ein reines Textformat. Weil wenn du so eine MD-Datei deiner KI gibst, dann ist es ganz, brauchst du 200 Tokens. Und wenn du ein PDF gibst und der muss das erstmal umwandeln, brauchst du 20.000 Tokens jetzt so als Beispiel.
Ja, ja. Mhm.
Und das spielt aber dann dir oder den Sehbehinderten auch wieder in die Karten, weil die Leute dann ihr Verhalten, und das ist ja eigentlich das Perverse, sie stellen dann irgendwann ihr Verhalten um, weil sie Credits sparen wollen und nicht, weil sie Leute, die gerne dabei wären, inklusiv behandeln wollen.
Das ist immer die Sache, dass halt, ja, die generell Hilfsmittel, alles, was irgendwie Menschen mit Behinderungen betrifft und die Entwicklung in die Richtung, sind halt so langsam und meistens wird dann irgendwas entwickelt aus einem anderen Grund, aber halt, was uns trotzdem zugutekommt und dann ist zum Beispiel, ich habe die Meta-AI, Brille.
Ja, diese Meta Glasses, diese.
Ja, und das ist ja zum Beispiel auch was, das wurde eigentlich für Vlogger entwickelt, damit sie ihren Alltag filmen können. Und im Endeffekt ist das so ein krasses Hilfsmittel für uns. Und dann
wie kann ich mir das vorstellen? Also ja, der hat zwei Kameras drin, ne? Und dann hört man, glaube ich, auch irgendwas über die Bügel.
Ja, kann ich dir nachher auch zeigen. Mhm. Aber du hast halt eine Kamera auf, die hat hier zwei kleine Mini-Kameras. Die sieht man schon, wenn man hinguckt, aber halt eigentlich fallen die nicht groß auf. Und dann kann ich halt, also eigentlich kannst du damit einfach filmen zum Beispiel oder Fotos machen. Und ich kann aber zum Beispiel auch entweder mit Leuten telefonieren und die sehen durch meine Augen, was praktisch ist, wenn ich mich jetzt mal irgendwie verlaufe oder wenn ich irgendwo Hilfe brauche.
Und das ist dann, was ist das für ein Anruf dann? FaceTime, nee.
WhatsApp-Video-Anruf, immer. Mhm. Was, ja, FaceTime habe ich, ich glaube, das ging tatsächlich nicht, aber ich bin auch ehrlich gesagt immer sehr langsam da drin, sowas alles einzustellen. Das kann wahrscheinlich viel mehr, als ich gerade nutze. Aber ja, dafür kann ich es nutzen, aber ich kann halt auch einfach die KI fragen, hey Meta, was ist vor mir?
Ah, krass.
Und dann beschreibt es mir halt meine Umgebung, es kann mir Briefe vorlesen. Es hat nicht so eine gute Vorlese-KI tatsächlich, aber ich kann zumindest wissen, was ist das gerade für ein Brief, in welche Richtung geht der, brauche ich den jetzt, ist der wichtig? So, und dann muss ich halt nicht immer direkt eine andere Person fragen oder ich muss mir nicht ein Bild machen und ranzoomen. Also es erleichtert einem schon was, aber eben, das ist halt so krass, weil es gibt Hilfsmittel in die Richtung. Es gibt, habe ich tatsächlich auch die Orcam, heißt das. Das ist so ein, das war so ein Clipsgerät, das kann man sich an eine Brille dran klipsen mit einem Magneten. Und dann kann man auch auf was zeigen und die liest es vor. Das wurde, keine Ahnung, jetzt vor ein paar Jahren schon entwickelt. Aber es ist halt viel schlechter als die Meta-Brille, obwohl es ein Hilfsmittel ist und ist so viel teurer. Dieses Teil kostet 4.000 Euro und die Meta-Brille kostet
halt...
Weil
die dann die Kohle von den Krankenkassen wollen. Weil die alle nur, es geht am Schluss immer wieder nur ums Geld. Das ist halt das Nervige so, ne?
Ja, und das ist halt auch so krass. Es könnte sich so schnell alles entwickeln, aber es tut es halt nicht, weil es so viele Sachen gibt, die dem halt im Weg stehen. Zum Beispiel, ich habe mir auch dann mal... Ich wollte ein Bildschirmlesegerät haben, das ist einfach eine Kamera, wo man halt durchgucken kann, um Dokumente zu lesen und auszufüllen. Wollte ich eine neue, weil ich habe nur so ein uraltes Gerät bei mir stehen, was ich mir damals nicht in mein WG-Zimmer stellen wollte, weil es einfach viel zu groß ist. Und dann habe ich um eine Hilfsmittelberatung gebeten und dann dieses Lesegerät war erstens mal immer noch so groß, wo ich mir dachte so, wo hat sich das weiterentwickelt?
Nichts passiert.
Und dann hat es auch noch so viel Geld gekostet und dann habe ich halt zu dem gesagt, also sorry, nee, ich brauche es gar nicht erst beantragen, weil dann hat er mir auch noch gesagt, dass meine Krankenkasse es wahrscheinlich nicht übernimmt, weil ich davor erst die Orcam beantragt habe, bla bla bla. Dann habe ich gesagt, nee, passt, ich baue mir irgendwas selbst, dass ich halt mein Handy dann da drauflegen kann und dann irgendwie die Dokumente ausfüllen kann. Und dann war der auch so ein bisschen angepisst, so mäßig, ja, dann bau dir halt irgendein Holzgestell und ich dachte mir so, ja, mach ich, weil das ist halt einfach so unnötig. Also, dieses Teil kann eh nicht mehr als mein Handy.
Super nervig. Aber weißt du, aber was mich da immer so ärgert, deswegen habe ich da auch Bock, selber was zu bauen. Meta ist halt auch kein guter Laden, muss man ehrlich gesagt sagen. Also, wie die mit den Daten auch umgehen, ne? Die erstellen Bewegungsprofil mit WhatsApp von uns allen, die kombinieren das nachweislich mit Instagram-Daten, also mit unserem Feed und so weiter. Also, die sind halt schon datenmäßig.
Ich kann nicht wissen. Ja. Ich habe da so viele Daten drin.
Ja, du hast da alles drin, klar. Ja. Und jetzt ist ja die Frage, also klar, man wird immer eine KI brauchen, um es zu verarbeiten. Man wird wahrscheinlich auch nicht lokal es hinkriegen, weil diese Modelle das halt gut können. Aber Meta ist tatsächlich immer... kein guter. Es geht immer nach Amerika auch, die Daten. Das ist natürlich auch so ein Problem. Die haben kein Rechenzentrum in Deutschland. Ich habe auch irgendwas vorher gesehen im Feed, so, dass es eine riesen Umweltverschmutzung gibt, die zurückzuführen ist zu einem Meta-Rechenzentrum. Und da, also die haben da irgendwas in die Kanalisation, die haben so geschlossene Wasserkreisläufe, um die Server zu kühlen. Da ist heute Nacht auch irgendeine große Katastrophe passiert in Amerika und so. Also es ist einfach kein guter Laden. Aber gut, ich meine, es hilft eh nichts. Ne? Man braucht ein Hilfsmittel. Aber was ich eben auch so interessant finde bei diesem BFSG, weißt du, wo es dann endet? Und ich meines Erachtens war die Grundidee, es startet ja immer alles als EU-Gesetz. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Deswegen dauert es dann 10 Jahre, bis es mal ankommt. Und dann ist es meistens, gibt es eh schon viel bessere Sachen. Aber wo es halt völlig scheitert, Wir haben zum Beispiel einen Kunden, die haben so einen Berg im Allgäu, die Alpsee Bergwelt, und da gibt es Ticketautomaten, das sind von Skidata, und Skidata ist wiederum, glaube ich, Schweiz, und die haben wir halt auch vom Jahr mal gefragt, wie schaut es denn da aus mit BFSG, mit den Automaten, dass die halt barrierefrei auch werden. Die haben noch nie was davon gehört. Sag ich, wie war's? Dann sage ich, das ist doch so, das, weißt du, ich finde, da geht es halt um Teilhabe auch, weil, also ob jetzt jede Webseite, da gibt es ja zum Glück auch Grenzen, also zum Beispiel, wenn man unter 2 Millionen Euro Umsatz macht, dann muss man die nicht BFSG optimieren, die Webseite. Und ob du jetzt von irgendeinem Elektriker aus Augsburg mit 20 Mitarbeitern unbedingt die Webseite perfekt lesen können musst, naja, weiß ich nicht. Aber also ein Online-Shop zum Beispiel, wo es jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, eine Online-Apotheke, die muss meines Erachtens halt schon perfekt Barrierefreiheitsschutzgesetz optimiert sein und so.
Ja.
Das ist immer so die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf, so, ne?
Voll. Ja, es ist schon, ja, schon kompliziert auf jeden Fall.
So, und diese Metaglasses, was ja auch, nächster Punkt, gell, wo ich ja auch total überrascht war, du warst dann am Bahnhof mit deinem iPhone gestanden, das klappt aber auch gut mit iPhone, oder wie kommst du
ja,
da
zurück? Ja, Apple ist generell tatsächlich echt recht barrierefrei oder, ja, hat sich da bis jetzt am meisten Mühe gegeben, man kann halt die Schrift groß zoomen, Ich habe dann nochmal extra so einen Zoom-Controller, mit dem ich nochmal alles vergrößern kann und mein, den Bildschirm auch immer kurz spontan invertieren kann, also die Farben umkehren. Das ist was ich immer mache, um Sachen besser lesen zu können. Also die Schrift weiß und den Hintergrund schwarz. Genau, also da gibt es einfach verschiedene Hilfsmittel. Man kann sich auch mal schnell nur eine Seite vorlesen lassen. Es gibt halt auch Voice-Over, das benutze ich nicht, weil ich, glaube ich, mit Zoom aktuell noch schneller bin. Also es ist halt einfach eine komplette Vorlesefunktion von jeder, also wo du dann jede App vorgelesen bekommst.
Also alles, was auf dem Screen halt zu sehen ist quasi.
Screen,
ah, ja, geil.
Sorry, das Wort gerade nicht eingefallen. Aber genau, also die sind da ganz gut.
Und Android ist da nicht so dabei quasi?
Passt schon auch. Also ich hatte vorher auch Android, aber es war, also ich finde es so schon besser. Aber die entwickeln sich da alle weiter. Also das ist schon echt eine positive Nachricht, finde ich. Auch gerade KI, klar, wenn man da viele Daten hat, das ist schon voll der Nachteil so, da ist man ein bisschen skeptisch, aber trotzdem ist es halt was mich, glaube ich, so viel weiterbringt, das macht alles so viel leichter.
Glaube ich sofort.
Und das muss ich einfach nutzen so, weil ja, macht mich halt sehr viel selbstständiger.
Bin auch so am Überlegen, ob man überhaupt das da die PDFs quasi, ob man das dann immer als Datei da reinschieben müsste oder ob nicht auch eine iPhone-App funktionieren würde, eine App allgemein, wo du jetzt einfach quasi ein Foto machen kannst. Das ist ähnlich wie die Meta-Brille quasi, wo ich sagen kann, so, ich zeige dir jetzt was und dann sagt der mir, jetzt kann ich ja weiter damit arbeiten. Könnte rein theoretisch sagen, schau mal, ich habe jetzt eine PDF abfotografiert, die ist nicht, sagen wir mal, um was es da geht, lies mir mal den Text vor oder fass mir den Text zusammen. Und jetzt könnte die aber ja auch weiterarbeiten. Also jetzt könnte ich da sagen, ah ja, okay, ja, dann machen wir da mal 5 Bullet Points raus und weißt du, wenn wir die Daten dann einmal drin hat, dann kann es ja weitergehen am Ende des Tages auch.
Ja, eigentlich schon. Also wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht genau, was funktioniert und was nicht, aber an sich ist da Apple schon ganz gut. Du kannst halt, da gibt es dann verschiedene Tools, die du nutzen kannst. Also bei mir ist zum Beispiel, du musst von oben mit 2 Fingern runterziehen, dann liest du den Bildschirm vor. Ich weiß aber nicht genau, ob das jetzt, ich glaube nicht, dass es Bilder vorliest, bin ich ehrlich.
Du müsstest ja beschreiben irgendwie quasi. Ach so, nee. Auch Text vom Bildschirm. Okay.
Ja, ich bin...
Ja, yeah, aber...
Kenne ich da auch immer nicht so top aus, deswegen will ich da jetzt nichts Falsches sagen, aber...
Und sagen wir, es gibt noch eine App, die habe ich auch irgendwann mal installiert, leider nie gemacht. Die ist aber auch richtig interessant, da können blinde Menschen quasi weltweit einfach auf den Knopf drücken, dann wird man verbunden miteinander und dann, ja. wie heißt die?
Seeing, Be My Eyes.
Be My Eyes,
sorry,
ja.
Gut, so verschiedene Seeing AI gibt es auch, aber Be My Eyes, genau. Und das ist was, was auch direkt mit der Meta-Brille connected ist,
nice.
Oder connectbar ist mit der App. Dann sagst du der Meta-Brille einfach Meta Be My Eyes und dann ruft er irgendwen an.
Und fällt dir das leichter, so einen Service in Anspruch zu nehmen, weil du weißt, da ist schon auf der Gegenseite jemand, der das gerne macht?
Halt, genau, da ist ja irgendwie der Wille da. Also wenn ich jetzt immer private Leute anrufe, dann denke ich mir so, boah, jetzt nerv ich die vielleicht irgendwo oder die haben vielleicht gerade anderes zu tun oder so.
Ist ja ein Termin.
Genau, also es ist dann halt so ein bisschen mit Abstand. Du siehst die Person wahrscheinlich nicht nochmal und die hat einfach gerade wahrscheinlich Zeit, wenn sie daran geht. Genau.
Und jetzt hast du mir vorher aus dem Zug eine E-Mail geschrieben. Wie machst du das?
Ja, so wie du auch.
Du also, schon tippen?
Ja. Mhm. Also ich meine, die Tastatur kenne ich ja auswendig. Und dann ist es halt, ja, es ist so witzig, das jetzt zu beschreiben, weil ich habe noch nie darüber nachgedacht, die Frage, wie schreibe ich eine E-Mail, aber ich ja, Geld in meine App, die ist eh schon invertiert. Also ich kann das, was ich da vor mir habe, eigentlich ganz gut lesen, weil ich das halt so eingestellt habe, dass ich das schon erkennen kann.
Aber das ist ganz interessant mit dem Invertierten. Das hat jetzt was mit deiner Sehbehinderung zu tun, oder? Weil bei der Barrierefreiheit schaut man eigentlich immer, dass es andersrum ist. Also dunkle Schrift auf hellem Hintergrund.
Ja, es muss halt einfach generell hohe Kontraste haben. Und das ist nämlich auch so ein Ding, weil wenn man das jetzt direkt andersrum macht, dann ist es halt bei mir dann wieder andersrum. Weil wenn ich dann meinen Bildschirm invertiert habe und ihr invertiert aber auch schon, dann ist es ja wieder nicht invertiert.
Also dann dreht sich's doppelt um.
Genau. Yeah, yeah, yeah. Und deswegen passt es eigentlich, wenn man es einfach, es muss halt so einen Standard geben. Wenn jetzt einfach alle Sachen immer mit weißem Hintergrund, schwarzer Schrift oder so sind und wenn ich das dann invertiere, dann ist es halt andersrum. Dann passt für mich eigentlich immer. Aber wenn dann halt irgendwelche wilden Konstellationen da kommen, dann kann es halt manchmal ein bisschen
nervig sein, ne?
Ja. Genau.
Also, die App heißt, was wie? Be My Eyes.
Be My Eyes, ja.
Das würde auch Sinn machen, wenn die Leute sich da draußen mal ein bisschen Zeit nehmen und sich da anmelden. Ist auch wirklich
voll,
total
ja.
easy, ne? Dann kriegst
ja.
du dann irgendwann so einen Request, kannst du sagen, mach ich. Dann ist auch nett. Also, dann bist du da mit jemandem verbunden und dann sagen die so, ey, ich bin da und da, ich habe jetzt gerade das und das Thema, kannst du mir mal kurz deine Augen leihen quasi.
Voll. Und manchmal sind es ja einfach nur so ganz einfache Sachen, keine Ahnung. Ja, fällt mir jetzt auch gerade nichts ein. Ja, zum Beispiel einen Brief lesen oder so. Wobei dann, ja, manchmal ist es dann trotzdem schneller, einfach eine KI zu fragen. Aber
wird sich auch viel verändern jetzt. Das ist ja ganz witzig, weil das mit dem E-Mail-Schreiben, das sage ich gar nicht, weil ich denke, dass du keine E-Mails schreiben kannst mit der Behinderung, sondern weil ich höre auf zu schreiben. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin ganz kurz davor, auch meine Tastatur wegzutun. Ich habe eine App, das ist eine deutsche Hersteller, die heißt Paraspeech. Und Paraspeech gibt es für Mac, aber gibt es auch für iPhone. Und du redest nur noch rein. Also es kommt als eigene Tastatur auf dem iPhone dann auch.
Würdest du das jetzt im Zug auch so machen?
Ja, also das Schlimme ist, ich mache das überall. Also es kann, aber ist zum Beispiel auch witzig, weil ich hasse Sprachnachrichten, merke jetzt aber durch das, dass ich fast nicht, also ich würde sagen, seit 2-3 Monaten tippe ich fast gar nichts mehr. Das ist auch hier so, also Command-Option, macht das bei mir an quasi an meinem Mac. Und das ist eben auch, also du kannst ja die Tastaturen auch durchwechseln beim iPhone und das kannst du auch als vollständige iPhone-Tastatur nehmen. Da ist die weg, hast du bloß noch so einen großen Button. Und wenn du auf den drauf drückst, dann hört der zu.
Ja.
Und der macht halt auch so Füllwörter raus. Und er setzt auch Interpunktuation auch selber. Also er macht die Punkte, er macht die Fragezeichen, er macht alles selber. Und ich mache fast gar nichts mehr. Ne?
Krass.
Ja.
Ja, aber ich glaube, das liegt auch wirklich daran. Ich glaube, da, was die ganzen technischen Sachen angeht, bin ich jetzt nicht die blinde Person, die man da als erstes ansprechen sollte. Weil ehrlich gesagt,
ich
mich halt am liebsten Sport und bin draußen so und dann habe ich immer keinen Bock, mich mit sowas zu beschäftigen.
Das verstehe ich,
Und ja, deswegen bin ich da kein Profi.
Ja, interessant. Ich habe halt auch so das Gefühl, meine Kolleginnen und Kollegen sagen hier auch immer, oh, Wahnsinn, was du alles mit KI machst, aber du promptest auch anders. Ich prompte halt auch nicht, gell? Also ich gehe da rein und rede mit dem, also das, wenn du sehen würdest manchmal, also dieses Paraspeech, also du redest rein und wenn du diesen Befehl dann beendest, dann ist es reinkopiert in dieses Feld, in dem du gerade drin warst. Du kannst also in jedes Feld das reinkopieren, was du da diktiert hast. Und manchmal muss ich selber so unglaublich lachen. Es gibt ja manchmal so Tage, wo die einfach schlecht funktionieren, die KIs, muss man einfach aussagen. Und dann rede ich manchmal und dann stoppe ich diesen Befehl und dann sehe ich selber diesen Text und muss selber schon so lachen, weil dann so steht, hey Bro, was ist los mit dir? Warum machst du heute nur Scheiße? Und ich schicke das aber dann genauso ab und ich komme damit aber immer zu super guten Ergebnissen.
Ja,
glaub, man muss einfach normal mit dir reden.
Ich schon auch manchmal an. Vor allem, also manchmal verschwende ich da schon auch viel Zeit. Ich habe es eine Zeit lang beim Einkaufen benutzt, so wenn ich so zum Beispiel vor einem Gewürzregal stehe so, und dann so sage, ja, wo ist Zimt? Und dann sagt er mir eigentlich so, ja, dritte Reihe von oben, das zweite oder so. Und dann stimmt es, also Zimt war jetzt ein blödes Beispiel, weil es gibt es eigentlich immer, aber es war mal irgendwann ein Gewürz, das gab es einfach nicht. Und ich habe den so oft gefragt, ich stand da safe 20 Minuten vor dem Regal und hat immer eine andere Stelle gesagt und es gab es halt einfach nicht.
Irgendwann sagst du so, Alter, was ist los mit dir, Mann? Ja. aber die Gewürzregale sind in dem...
Ja, gibt es das überhaupt? Ah nee, Entschuldigung. Ja, Alter,
wirklich. Das regt mich dann immer noch mehr auf, wenn der dann so freundlich ist und sagt, oh, da habe ich mich aber vertan.
Ja.
So, halt die Schnauze jetzt, ey. Aber was ich auch gelernt habe vor kurzem, die meisten Gewürzregale sind nach Alphabet sortiert.
Echt?
Das ist komplett crazy. Das hat mir irgendjemand gesagt, da stehe ich vor diesem Ding so, ich weiß gar nicht, wie dieser eine Gewürzhersteller heißt, wo halt alles in diesen gleichen Dosen ist. Und es war wirklich von A bis Z.
Krass, okay, das wäre.
Da musst du mal drauf achten, weil wenn das immer so ist, dann ist es ja auch der Game Changer. Dann kann der Z nur rechts auf jeden Fall sein und dann muss halt irgendwo oben oder unten sein.
Wild, okay, ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Aber auch krass, gell, weil der, ich meine, Einkaufen dauert logischerweise dann auch viel länger. Es dauert alles länger.
Ja, alles in meinem Leben dauert länger, wirklich alles.
Aber als weil es schon immer so ist, ist es wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht anders, oder?
Nee, aber es nervt natürlich trotzdem, vor allem, wenn man Leute im Umfeld hat und ich habe fast nur Leute im Umfeld, die normal sehen, wenn man das halt mitkriegt, dass andere halt Sachen viel schneller machen können. Und ja, das ist dann teilweise schon frustrierend, muss ich sagen. Aber ja.
Also. Aber jetzt lassen wir nochmal auf diese Bahnsituation auch eingehen, weil also ich hasse die Bahn, muss gleich sagen, ich hasse die Bahn, ich habe aber letztens erst einen TikTok gemacht, das hat auch sehr gut funktioniert, wo ich sie gesagt habe, Leute, ich bin ganz happy, wenn ihr Bahn fahrt. Ich freue mich richtig, wenn es gut läuft, freue ich mich wirklich, ich will gar nicht haten jetzt. Aber wenn ich jetzt überlege, ich habe die Bahn jetzt wahrscheinlich präsent seit 30 Jahren in meinem Mindset und ich kann mich an keine 5 Fahrten erinnern, die einfach funktioniert haben. Also wo einfach funktioniert hat. Also dass überhaupt gekommen ist oder dass pünktlich angekommen ist oder dass die Klima gelaufen ist oder dass die Klos funktioniert haben. Es ist immer irgendein Shit. Und dann ist mir das heute aber gekommen, als du da geschrieben hast, du bist ja maximal auf die Bahn auch angewiesen.
Ja, komplett. Also es gibt keine andere Option. Deswegen versuche ich mir das dann auch immer schön zu reden. Also es ist auch nicht so schlimm. Wenn man sich dran gewöhnt, dann ist es, es klingt jetzt so sehr negativ. Eigentlich bin ich gar kein negativer Mensch. Aber
es ist so hart.
Manchmal nervt es einen halt, weil natürlich ist heute auch wieder was schief gelaufen. Also zum Glück nicht zu viel und zum Glück kam in München-Augsburg ist eine gute Verbindung.
Da kommt alle 30 Minuten was, ja.
Deswegen war's
also du bist Innsbruck-München und dann ist schon wieder
Dann habe ich meinen Anschlusszug nicht gekriegt. Natürlich. Und dann, habe ich den nächsten genommen. Es hat trotzdem noch gepasst, weil ich 2 Stunden Puffer eingeplant habe.
Aber ist doch auch schon crazy. Weißt du, wie uns die Bahn auch erzogen hat am Schluss. Ne? Ja. Von Innsbruck nach Augsburg rechne ich 2 Stunden Puffer ein, weil die ihren Scheiß nicht gebacken kriegen. So.
Ja, aber das ist halt was, ja, mittlerweile denke ich mir, gut, was halt ein Vorteil ist. Es gibt schon viele Vorteile vom Bahnfahren. Also ich kann währenddessen meistens irgendwas am Laptop machen, ich kann irgendwie arbeiten, ich kann mich entspannen, so. Ich stelle mir, Autofahren ist bestimmt auch anstrengend. Und
die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, ist bestimmt anstrengend. Und ja, dann, ja, passt es schon. Man trifft nette und nicht so nette Leute, kommt in Austausch. Ist doch schön.
Wie ist das für dich? Weil jetzt bist du in der Bahn. Weißt du, also in meinem Leben läuft jetzt ganz viel nach optisch. Das finde ich allgemein eine interessante Frage. Ich glaube, wir Menschen neigen ja alle schon dazu, erstmal, man sagt ja immer, es geht ja nicht nur ums Äußerliche, aber der Mensch neigt ja erstmal dazu, die optische Schublade aufzumachen. Also ich schaue mir jemanden an, so, männlich, weiblich, groß, klein, so. Und das ist ja für dich nicht, bei Weitem nicht so wichtiger Faktor wie jetzt bei mir zum Beispiel. Also für dich kommt wahrscheinlich, ist die Stimme erstmal das Wichtigste, oder?
Auch so Wiedererkennungsmerkmale sind bei mir, also die Leute, mit denen ich was zu tun habe, ist mir letztens auch wieder aufgefallen, weil die meisten, die ich so kennenlerne, die reden eigentlich wirklich gerne und viel und laut oder nicht unbedingt laut, aber halt so
deutlich
auffällig auch, dass man sie wiedererkennt. Und das ist schon, also die meisten Leute sind auffällig, mit denen ich zu tun habe. So. Mhm. Und das ist so das Erste, was mir eigentlich auffällt. Und natürlich, dass sie halt offen und freundlich sind, weil jemand, der, ja, es gibt, das sortiert sich eigentlich auch schon oft vorher aus. Also Leute, die nicht offen sind oder so Berührungsängste haben, mit denen komme ich teilweise gar nicht in Kontakt. Ja. So.
Aber ich glaube, das ist ja generell was, naja, das ist auch sehr arm, wenn Leute sich jetzt dann quasi vom Optischen so beeindrucken lassen, dass ihnen das wurscht ist, ob die nett sind. Also grundsätzlich sollte man sich ja nur mit netten Menschen umgeben, so.
Ja, aber dann hätten ja die nicht netten Menschen wirklich niemanden.
Ja, dann müssen die nett werden.
Aber es ist ja aber dann wahrscheinlich dann doch trotzdem nicht so. Also es gibt ja genug Menschen, die irgendwie echt oft schlechte Laune haben, so.
Voll.
Aber.
Ja, ich glaube. Ja, also,
heute war das schon wieder so. Da kam jemand vorbei und hat dann gesagt: Ja, sorry, ich habe hier reserviert, also ganz nett. Und dann haben die angefangen zu diskutieren, wo denn das überhaupt da steht und so. Und ich denke mir so: Hä? Es steht auf deren Karte, so, es hat im Endeffekt auch gestimmt. Und dann ist da direkt wieder so ein Streit entstanden. Da dachte ich mir auch mal so, Leute,
das ist auch so unangenehm, ne?
Zueinander, so.
Und in 99% der Fälle sind die einfach immer in der falschen Wagennummer. Das ist nämlich auch so. Die kommen dann so und sagen, fangen dann schon an, so mit, sie sitzen auf meinem Platz.
Ja,
das. Und ich denke mir immer so, Bro, ich bin am Start, ich check, wo ich sitze und du bist falsch. Und dann ist so, aber selbst da gibt es dann kein, entschuldigen Sie bitte, da habe ich mich jetzt geirrt, sondern da wird dann so wild schnaubend, da gehe ich jetzt in einen anderen Waggon. Ja.
Ja, deswegen habe ich oft, also wenn ich das Gefühl habe, die Leute sind nett, dann unterhalte ich mich auch mal in der Bahn, aber ich habe auch einfach oft einfach Kopfhörer auf, mache mein Zeug und dann, ja.
Ja, mir ist ganz oft auch, ja. Na, ist tagesabhängig. Ich bin schon auch manchmal einer, der gerne was anbietet, aber der gerne auch mal was fragt. Ich war vor 2 Wochen zum Beispiel in einem externen Podcast eingeladen, da war ich in der Bäckerei. Ganz schöne Bäckereifiliale, im absoluten Nichts. Also war Landshut und dann noch so 20 Minuten raus aus Landshut. Und im Nichts war so eine riesen Bäckereifiliale gestanden. Und das fand ich ganz interessant, weil da war dann eine Frau hinter der Theke, die hatte, die war, würde sagen, so an die 60. Und die hat optisch irgendwie interessant ausgesehen. Die hatte kurze graue Haare, hat eher so ausgesehen wie eine ältere Dame von dem Look mit den grauen Haaren. Und dann war die komplett voll tätowiert an den Armen. Und das hat irgendwie nicht, das war so ein interrupting Pattern. Das hat mich so rausgerissen. Ja. Und die war so schlecht drauf. Und ich war so gut drauf. Und dann, das hat mir dann so einen schlechten Vibe gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich will das jetzt auch sagen. Ich will das jetzt sagen. Und dann habe ich zu der gesagt, Mensch, die sind aber schlecht drauf heute. Und dann hat die das so richtig rausgerissen. Dann sage ich so, das weiß ich, gibt mir jetzt ein total schlechtes Gefühl. Ich wollte jetzt eigentlich einen schönen Cappuccino trinken. Sind sie so unglaublich schlecht drauf. Und dann hat die gesagt, ich habe heute nur einen schlechten Tag. Und dann habe ich gesagt, ah ja, das ist ja gut zu wissen, weil sonst wäre vielleicht irgendwas ohne Menschen auch ein besserer Job und so. Und dann war die aber wieder gut
Hast
drauf.
Hast du gesagt?
Ja, ja, das mache ich dann manchmal. Ja, man darf die Leute schon auch ein bisschen konfrontieren mit dem Leben, finde ich.
Ja. Ja, schon. Nur manche, also nicht, dass du das jetzt machen würdest, will ich dir jetzt nicht unterstellen. Nur manche Leute haben halt so viel Bock, Leute mit irgendwas zu konfrontieren.
Nee, das ist ja dann, das sind ja so Streithähne da.
Ich meine jetzt auch so in Bezug auf mich. Also ich glaube, gerade wenn ich keinen Blindenstock dabei habe, was halt eigentlich überwiegend der Fall ist, dann komme ich, glaube ich, nicht, oder eigentlich denke ich mir, muss einem das ja klar sein, weil die Leute sehen mich dann meistens aufs Handy gucken und das ist halt immer sehr nah an meinem Gesicht. Und dann, ich weiß nicht, was in deren Köpfen vorgeht, weil meiner Meinung nach müssten die sich einfach entweder denken, ach ja, die sieht bestimmt schlecht, aber es gibt einfach so viele Menschen, die mich darauf ansprechen müssen, wo ich mir mal so denke.
Was sagen die da?
Ja, die Jugend von heute, immer so nah am Handy, kein Wunder, dass die schlecht sieht und so viereckige Augen.
Aber das finde ich jetzt einen interessanten Punkt, weil das sind ja so Grundgrandler, sage ich so. Also die sind ja, die haben ja selber, die sind ja selber nicht in ihrer Mitte. Aber ich finde, da ist jetzt ein ganz großer Unterschied, weil ich bin ja bei denen als Gast in den Laden gekommen und ich möchte dort was kaufen und ihr Job ist es, mir was zu verkaufen. Und da fehlt mir die Gastlichkeit.
Ja, aber das, was die machen, ist ja.
Gar nicht. Aber das ist ja, was die machen, ist ja übergriffig. Die sprechen ja dich an, weil sie ein Problem damit haben, scheinbar mit den jungen Leuten. Ganz oft ist es ja, dass die ein Problem damit haben, weil sie nicht klarkommen auf die neue Technik mit den Handys vielleicht auch.
Ja, voll. Ja. Oder ich sitze beim Augenarzt, das war auch echt eine krasse Situation. Ich sitze beim Augenarzt und gucke auf mein Handy und dann sagt jemand neben mir so, ja, du brauchst aber auch dringend eine Brille, oder?
Oh,
ja. Ich so, warum kommt dir das jetzt in den Sinn? Also wie viel Bedürfnis musst du haben, jemandem irgendwie was an den Kopf knallen zu müssen? So, ja. Also
und dann ist auch wieder schwer rauszufinden, war das jetzt eigentlich, sollte das jetzt ein Witz sein? Also sollte das jetzt lustig sein? Oder was ist der Zweck von dieser Nummer aus, ne?
Genau, aber, ja, das frage ich mich sehr oft. Was bringt uns das jetzt so, dass du das gesagt hast?
Das denke ich mir bei jedem zweiten Kommentar online auch.
Genau. Und das war auch vorhin, weil du, wo wir hergefahren sind, gefragt hast, so, ja, das ist jetzt irgendwie unsicher, nicht, dass du was Falsches sagst. Eigentlich kann man nicht unbedingt was Falsches sagen. Ich bin generell, ist natürlich auch wieder individuell, aber ich bin eigentlich eine offene Person, die auf alles gerne antwortet, eigentlich auf wirklich jede Frage oder fast jede. Und es kommt eigentlich viel mehr darauf an, wie die Menschen fragen. Wenn du zeigst, okay, dich interessiert das, ich würde niemals sagen, boah, was eine blöde Frage, ich will jetzt nicht gefragt werden. Es kommt viel mehr auf die Art an, wie die Leute fragen. Wenn jemand fragt, boah, du brauchst aber dringend eine Brille, so, keine Ahnung, oder warum guckst du denn so nah aufs Handy, so. Das ist eine ganz andere Frage, wie wenn du fragst, hey, warum bist du eigentlich so nah am Handy? So,
das würde mich interessieren, oder? So, darf ich dir, also es würde schon mal losgehen mit, darf ich dich was fragen? Das wäre ja schon mal schön.
Ja, schon. Ja, also das ist auch was eigentlich, diese Frage, darf ich dich was fragen? Ich habe eigentlich fast noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, nee, darfst du nicht, aber rein theoretisch hätte man die Chance. Aber damit zeigt man ja einfach schon mal so ein Stück weit Empathie, um zu sagen so, hey, ich hoffe, das ist okay oder ich will nicht unangenehm sein, mich interessiert es einfach nur. So, und das ist halt so, ja, ist einfach voll angenehm und dann freut man sich ja auch, die Leute über was aufklären zu können und die Berührungsangst irgendwie zu nehmen. So.
Das ist ja ein Interesse einfach da. Also, voll. Aber ich sag dir schon, also ich glaube, da müssen wir vielleicht in unserer Gesellschaft einfach eine Spielregel mal installieren, weil also es ist schon schwer auch, also das habe ich auch gemerkt da mit dieser freien Bühne in München, ist dann schwer so. Also es gibt eine gewisse Berührungsangst erstmal. Also man weiß nicht so, weil man auch nichts falsch machen will vielleicht am Ende des Tages. Und ich finde zum Beispiel auch so, das war ja heute spürbar. Als ich da in den Bahnhof gelaufen bin, da war ich erstmal so, das ist eine Unsicherheit. Ich wusste jetzt nicht, wie macht man das jetzt richtig? Weil man will es ja richtig machen so. Ne? Oder auch wenn jemand zum Beispiel im Rollstuhl sitzt. Aber man könnte einfach sagen, hey, ich habe da jetzt nicht so oft mit zu tun, ich will jetzt nichts falsch machen. Darf ich ein paar blöde Fragen stellen? Und dann ist das schon...
Ja, genau. Ja, und das ist halt viel angenehmer, als wenn dann jemand gar nicht erst versucht, irgendwie mit den Personen in Kontakt zu kommen. So,
ja.
Das ist eigentlich das Schlimmste und auch das Unangenehmste, wenn ich, also das kriege ich ja schon dann auch manchmal mit, dass Leute mich einfach beobachten, sich nicht trauen, irgendwie was zu mir zu sagen und sich nur ihren Teil denken, mich nicht einmal fragen, was eigentlich wirklich Sache ist. Und genau, das ist halt wirklich das Unangenehmste. Ja, und das
will auch einfach keiner beobachtet werden. Will keiner.
Ja, aber wirst du halt einfach zwangsläufig als Mensch mit Behinderung oder einfach, wenn du irgendwie anders bist.
Mhm.
Anders, wenn man das so sagen darf. Ja.
Ja. Ich glaube, wenn wir alle, also das wäre eh mein Grundcredo fürs Leben, wenn jetzt alle Leute wohlwollend, erstmal grundwohlwollend unterwegs wären, das wäre ja schon mal gut. Da steckt der Empathie auch mit drin.
Ja.
Und dann ist die Frage, wenn jeder darauf achten würde, dass er das tut, was für sein Leben wichtig ist oder was ihm gut tut und die Grenze aber da ist, dass er nichts tun darf, was jemandem anderen schlecht tut, dann wäre, glaube ich, ganz, ganz viel erledigt. Dann hätten wir ganz viel schon mal abgedeckt wahrscheinlich.
Ja. Hm. Ja, voll. Nee, stimmt echt.
Also ich finde es so interessant. Ich hab 100.000 Fragen hätte ich. Also das ist, ich finde es ganz bemerkenswert. Weißt du, was mich aus meinem Beruf nochmal interessieren würde? Also wir sind ja in einer nicht schönen Branche. Ich sage das immer wieder, das hören die Leute nicht gern, aber also Marketing hat die Welt nicht besser gemacht. Das ist einfach so, das muss man einfach so sagen.
Mhm.
Da stellen wir zum Beispiel auch mit den KIs ganz viel fest. Es wird ja drauf rauslaufen, irgendwann gibt es auch jetzt ganz viele Verhandlungen schon mit Models. Man macht ein Fotoshooting in verschiedenen Posen und dann kauft man das Recht raus, um dieses zum Beispiel andere Klamotten anzuziehen. Im Fashion-Bereich ist das voll das Ding. Also man shootet. Und dann sagt man, jetzt kommt eine neue Kollektion drauf und die kann ich quasi auf diese geshooteten Bilder draufbauen. Jetzt stellen wir zum Beispiel fest, dass es unglaublich schwer ist, aus der KI Bilder rauszukriegen von Menschen, die einfach normal ausschauen. Weil die KI ist ja jetzt wiederum trainiert mit unseren Internet-Schönheitsidealen quasi. Und jetzt kommen da lauter so, die Sabrina, haben wir auch gerade kennengelernt, wo wir rumgelaufen sind, die hat jetzt da versucht, einfach mal normale Bilder rauszukriegen. Hat dann gesagt, nein, muss ein bisschen dicker sein. Nein, muss ein bisschen normaler aussehen, weil halt es gibt so ein durch die Werbung gebrandetes Schönheitsideal.
Ja.
Und das ist mir heute früh gekommen. Das finde ich auch ganz interessant. Weil ich dann bin ich auf dein Profil gegangen und habe mir das erste Ding geguckt. Dann habe ich zum Beispiel auch gesehen, dass du dich ja auch schminkst in der Früh oft. So. Und da frage ich mich, woher kommt es? Also, eigentlich muss doch die Optik jetzt für dich irrelevant sein.
Ja, das habe ich mich schon auch öfter gefragt, muss ich sagen. Also, ich muss sagen, eigentlich schminke ich mich fast nie.
Okay, gut, das waren halt jetzt auch Posts, da versucht man natürlich dann irgendwie auch, ne?
Genau, also eigentlich wirklich
aber
nie, weil es mir auch
mal,
viel zu aufwendig
ist. Machst du schon mal selber?
Ist.
Genau, das ist die Frage.
Ja, selber mache ich das auf jeden Fall. Das ist irgendwann tatsächlich bei mir in der Teenie-Zeit entstanden, so, dass ich, ja, da hat es irgendwie einfach jeder gemacht, so Gruppenzwang halt, keine Ahnung. Also das ist eigentlich die gleiche Frage, wie man die anderen auch fragt, oder anderen Mädels auch fragen könnte, so, warum macht man das? Und ich habe mich da schon auch selber hinterfragt, warum ich das dann eigentlich für ein Video manchmal mache oder für was auch immer, irgendwas, was mir wichtig ist. Aber man macht es ja zum Beispiel auch für irgendwie, oder zumindest ich jetzt, für eine Hochzeit oder irgendwie ein größeres Event oder so. Also irgendwann, wenn es einem wichtig ist, aber dann dachte ich mir, es ist irgendwie auch eigentlich das Gleiche wie das, was ich mit dem Blindenstock vorhin erzählt habe.
Deswegen frage ich es auch,
irgendwie versuchen, gut ins System zu passen wahrscheinlich. Also es ist sowas Unterbewusstes. Es ist wirklich nichts, was man sich irgendwie so überlegt oder denkt. Aber
deswegen
ich kann mich eigentlich genauso fragen, also du hast bestimmt auch irgendwelche Sachen, keine Ahnung, wenn du jetzt auf eine Hochzeit gehst, dann ziehst du dich vielleicht irgendwie schick an. Ja, okay, das ist was anderes. Nee, aber
Nee, aber ich glaube,
ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber
wieso
zum
soll ich
Beispiel hast
sagen?
du vorhin gesagt, ja, du musst jetzt erstmal noch
Okay.
deine Glatze entfetten.
Ja, natürlich muss ich ja Glatze entfetten. Na klar.
Und dann, aber ja, okay, das ist dann auch wieder, es gibt, glaube ich, schon einen Unterschied zwischen einfach gepflegt sein,
Ja,
so,
klar,
und
klar.
halt sich irgendwie unnötig schick machen. Aber ja, es ist auf jeden Fall was total Unterbewusstes. Also ich,
Deswegen finde
keine
ich es, also
Ahnung.
da steckt tatsächlich also für mich ein Marketing-Forschungsgedanke dahinter, weil mich das so interessiert. Ne? Also wir leben ja was vor in der Werbung, da sind wir schuld, haben wir auch jahrelang gefotoshoppt. Also ich meine, du hast ein Fotoshooting gemacht und es ist jetzt völlig egal, ob du einen Mann oder eine Frau geshootet hast, dann wurde da erstmal eine Proportion hingeschoben. Und so, und da gibt es ja ein gewisses Bild, was die Werbung auch geprägt hat. Und wenn du jetzt da auch so dieses vermeintliche Schönheitsideal anschaust, hat er nur die Werbung gemacht. Also, ich finde es ganz interessant. Wir haben hier Luftbad Göggingen, das ist so ein Kanal, und da gehen wir baden mittags. Und ich kann da echt bloß immer auch sagen, ey Leute, geht mal wieder ins Freibad und schaut euch einfach mal die anderen Menschen an. Ihr schaut alle ganz normal aus. Die schauen alle so aus. Das, was wir uns immer so vorstellen, wie die ausschauen, sage ich so, schaut einfach gar niemand aus. Und wenn du da 800 Leute auf dieser Wiese liegen siehst und denkst dir so, nicht nur ich habe den fetten Ranzen, sondern die auch. Also nur fand ich das eben so interessant, weil das impft einem ja schon, ja, man will dazugehören. Das ist irgendwie ein Bild, das uns vorgelebt wird. Und ich sage immer ganz, ganz interessant, weil ich sage schon auch immer, ich bin nicht auf der Welt, um gut auszusehen. Ich hätte zum Beispiel auch noch Haare. Es sind nur lichter geworden. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf, auch so praktisch. Aber auch das ist zum Beispiel, das habe ich mir heute früh das erste Mal gefragt. In der Früh überlege ich mir natürlich schon immer, habe ich einen Podcast oder nicht? Weil ich ganz gerne immer mit so einem dunklen T-Shirt im Podcast sitze. So, ne? Und heute früh habe ich mir das erste Mal gedacht, erster Gedanke war, heute ist ja komplett wurscht, ob ich mir meine Haare frisch rasiere und auch das T-Shirt anziehe, weil die Luisa, die sieht ja eh nicht so viel. Und dann kam mir aber so, nee, nee, aber Moment, die Leute sehen es ja an der Kamera.
Ja, aber guck, das ist eigentlich genau das, was du jetzt auch vorher
Das
gesagt
meine ich
hast. Und
ja.
weißt du, was so witzig ist? Als ich auf die Blindenschule gegangen bin, hatte ich genau den gleichen Gedanken. Ich glaube, in den 3 Jahren, wo ich da war, habe ich mich so viel weniger geschminkt oder eigentlich wirklich nie, auch nicht auf Partys, wo nur Blinde waren, weil ich mir so dachte, für was so? Aber
Ja.
gleichzeitig denkt man sich so, für was sonst? Also für was, wenn ich auf eine normale Party gehe? Das ist eigentlich so,
Ja, das
ja,
finde ich so
verrückt.
interessant. Oder jetzt auch zum Beispiel, hast du ja auch gesagt, dein Freund, der auch dein Guide ist, da kann es ja jetzt bei deiner Auswahl von dem Partner nicht ums Optische gehen, oder? Nee, weiß ich nicht.
Doch.
Doch, also er schaut gut aus. Er schaut gut aus,
Das wollte ich
aber.
jetzt nicht damit sagen, aber also das klingt, jetzt kann ich mich nur falsch ausdrücken. Aber also es gibt ja auch andere optische Merkmale als nur ja, makellose Haut oder so. Also es gibt ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, was für einen Körper hast du, ist der fit oder nicht fit oder
Also physisch.
das merkt man dann schon. Außerdem sehe ich ja trotzdem noch ein bisschen was und auf Bildern kann ich mir die Leute rein theoretisch auch angucken. Möchte jetzt nicht damit sagen, dass ich oberflächlich bin, aber es spielt bei mir trotzdem auch eine Rolle.
Schon,
So.
na, interessant.
Und aber vielleicht trotzdem auch weniger als bei anderen, das kann schon sein, ja. Also auf jeden Fall, ja, doch schon. Ja.
Ne, find ich interessant, ja. Weil irgendwas, ja. Na, das war jetzt vielleicht auch so ein bisschen das Idealbild, ne? Klar, so auf was achtet man sonst? Und das finde ich aber trotzdem, ich finde es ganz, ganz wichtig, weil man tut sich da oft auch schwer. Also ich merke, das wird immer schwerer auch in unserer sehr toleranten Gesellschaft, die hoffentlich immer toleranter noch wird. Aber es ist auch manchmal tut man sich jetzt schon schwer, Leute zu beschreiben. Also das merke ich dann selber so, wenn Leute dann zum Beispiel über mich reden, dann weiß ich genau, was die sagen wollen. Die wollen halt sagen, der mit der Glatze halt jetzt ist, der mit der Platte und so. Und dann sage ich so, sag doch einfach, wie es ist, der halt mit der Glatze, ne? Oder du hast es auch gerade gesagt, da musst du mir die
Ja.
Glatze entfetten und so. Und das ist doch einfach völlig in Ordnung. So funktionieren die Menschen doch auch. Also wenn ich jetzt da irgendwie 10 Leute stehen habe, so habe ich es ja auch gemacht. Schau, ich habe ich auf Instagram geschaut, wie du ausschaust. Und dann habe ich jetzt am Bahnhof angefangen zum Suchen.
Ja.
Oh, geht es auch wieder um Wohlwollen? Also will man was Blödes? Da gibt es auch übrigens. Also es gibt auch tatsächlich Leute, die einfach drunter kommentieren bei mir, lass dir doch erstmal Haare wachsen, du hässliche Glatze. Da denkst du dir so,
Ehrlich
was ist mit
jetzt?
denen los?
Oh
Ja,
mein
passiert.
Gott. Aber
Passiert.
bei solchen Kommentaren tatsächlich, vor sowas habe ich tatsächlich gar keine Angst, muss ich sagen, weil ich mir immer so denke, also der Kommentar, der erklärt sich ja schon alleine, was
Von
das für ein
selber.
Mensch ist, oder? Also unter meinem Video, irgendeins von mir hat mal jemand geschrieben, ja, ist dann überhaupt der Guide der Athlet? Also ist das nicht eigentlich der Guide, der Leistung bringt, so wenn die Blinde nur rumkommandiert wird, so in die Richtung? Und da dachte ich mir so, es war eh voll witzig, weil unter den Kommentaren dann schon andere Leute kommentiert haben und
ich bin
sehr dankbar für, so wenn andere Leute das schon übernehmen, so hä? Also ja, halt dagegen kommentiert haben dann. Und ich mir halt denke, okay, die Person spricht schon so krass für sich, was für eine Person das halt einfach ist. Und da braucht man gar nichts zu sagen eigentlich. Also so.
Aber es ist schon auch interessant, weil man da auch wieder sieht, wie unterschiedlich es halt ist. Weil das finde ich super selbstbewusst zum Beispiel. Und ich sage so, die meisten Kommentare sind mir auch wurscht, aber es gibt trotzdem so ein, zwei im Monat, die beschäftigen mich dann noch so eine Stunde, die auch völlig irrelevant sind, die man einfach löschen könnte, wenn das so. Ja. Und dann ist aber wieder dieses Thema mit dem Blindenstock ist doch ein Thema. Weißt du, es ist so gegenläufig irgendwie, ne?
Ja, aber ich glaube, weil es mich halt auch direkt weiterhin auch beeinflusst in der Situation. Also wenn ich mit Blindenstock rumlaufe, weiß ich einfach, dass ich anders wahrgenommen werde. Und manchmal entscheide ich das auch je nachdem, wie ich heute wahrgenommen werde. Manchmal bin ich super selbstbewusst und denke mir, boah, heute möchte ich die selbstbewusste Blinde sein. Mhm. Also denke ich mir nicht genau so, aber ja, und manchmal möchte ich einfach nicht so auffällig sein und nicht von jedem angelabert werden und so. Und das hat einfach schon eine größere Wirkung einfach noch für meinen Tagesverlauf auch einfach.
Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Man hat stärkere Tage, man hat schwerere Tage, so ist es.
Ja. Ja, und dann halt auch diese ganzen Vorurteile, weil halt einfach viele nicht wissen, dass blind nicht gleich blind ist. So.
Finde ich auch super interessant, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, war dann auch heute früh so, habe ich das noch recherchiert, 2%. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist sie jetzt blind oder ist sie nicht blind? Weißt du, das ist auch so schwarz-weiß.
Ja.
Hä, aber ist es nicht einfach scheißegal?
Ja, es muss halt einfach eine Grenze geben. Ab irgendwann gilt man als das und das, um vielleicht auch irgendwie gewisse Leistungen zu beantragen oder wie auch
Krankenkasse,
immer.
Krankenkassenthema.
Genau, ja, aber im Endeffekt ist das einfach alles komplett ein Verlauf von komplett schwarz bis 100% sehen. Da ist alles dabei, irgendwelche blinden Flecken, nur hell-dunkel sehen, keine Farben sehen, was weiß ich, wirklich alles Mögliche. Und im Endeffekt ist es doch so einfach, lass doch einfach die Leute sein, wie sie sein wollen oder wie es für sie am besten ist. Und das ist halt so krass, weil ich mache sicher nicht immer das, was für mich gerade am besten ist, sondern vielleicht auch einfach das, was am einfachsten in der Situation ist, weil die Gesellschaft so und so denkt. So, und das ist so nervig und so blöd eigentlich, aber es beeinflusst einen halt trotzdem, auch wenn man es nicht will.
Aber Luise, in der perfekten Welt, was würdest du dir wünschen? Wie wäre der perfekte Umgang? Also ich finde zum Beispiel, da geht es ja schon so los, da gibt es mal einen, bei TikTok ist der, glaube ich, oder bei Instagram, der brüllt immer ganz laut rum, Leitstreifen frei machen.
Ja,
ja, den finde ich geil. Aber ja. Find ich eine super, wir haben im Auto auch kurz geratscht, dass du gesagt hast, du würdest auch gern mehr Content machen. Ich glaube, dass es auch helfen würde, weil also das war mir, ich sehe überall Leitstreifen auf einmal und das ist sein Verdienst. Also das habe ich
voll,
durch ihn gelernt.
Echt, ja, voll gut. Nee, richtig gut. Ja, in der perfekten Welt, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ja, einfach so, ja, in der perfekten Welt wären einfach alle Vorurteile mal weg.
Mhm.
Also einfach alle Menschen genau so sein lassen, wie es für sie am besten ist. Interessiert sein vielleicht, fragen, darauf achten, dass es seinen Mitmenschen gut geht, auf sich selbst achten, wie es einem selbst am besten geht. Ja, und ja, das würde ich jetzt gerade sagen.
Ja, man hat halt immer, glaube ich, auch so ein bisschen, ist das auch übergriffig, aber man denkt immer, man müsste vielleicht auch helfen.
Ja, das ist ja zum Beispiel auch die andere Sache, warum ich zum Beispiel auch an Tagen, wo ich einfach keine Lust auf Leute habe, keinen Stock benutze, obwohl es für mich leichter wäre, weil, ja, ich dann irgendwo stehe und vielleicht einfach nur auf eine Person warte und in der Zeit dann 10-mal angesprochen werde, ob ich Hilfe brauche. Und das ist richtig lieb gemeint und ich antworte auch immer lieb, nee, danke, passt schon, so. Und
das nervt halt irgendwann,
ja, bitte macht es auch weiter, weil es ist voll nett zu fragen, so, wenn ihr das Gefühl habt, jemand braucht Hilfe. Aber ich pack's dann manchmal einfach nicht, so oft in Kontakt zu sein, so. Und
ja,
mir das egal.
In Beschuss ist mir auch.
Und weil einem immer wieder bewusst wird, ja, ich bin blind, so. Es wird dir dann immer wieder gesagt, so. Wenn ich ohne Stock unterwegs bin, in einer Umgebung, die ich kenne, wo ich voll selbstbewusst bin, auch ohne Stock, keine Ahnung, zum Beispiel in meiner Kletterhalle oder so. ja, da habe ich einfach auch nicht das Gefühl, dass ich sehbehindert bin. Okay, in der Kletterhalle vielleicht schon, weil mein Guide mich guidet, aber jetzt zum Beispiel in meiner Wohnung, da denke ich ja gar nicht drüber nach, ob ich sehbehindert bin. Oder in der Uni, wo ich rumlaufe, denke ich auch nicht drüber nach. Und immer, wenn ich mit Stock rumlaufe und mir zeigen mir die Menschen immer wieder mit ihrem Verhalten einfach, du bist die Person mit Behinderung. So. Und das an manchen Tagen, wenn man jetzt nicht so einen guten Tag hat, dann ist das einfach mal nervig. So.
Mhm. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Das ist ja immer eine Erinnerung. Also es ist ja auch an dieses, ist ja ein gewisses Damoklesschwert auch, oder? Mit diesem, es wurde mal schlechter jetzt, kann man auch immer sagen, könnte wieder schlechter werden.
Ja, ja, auch. Ja, voll. Aber trotzdem auch eigentlich eine Frage, warum nervt mich das so, die Person mit Behinderung zu sein? Weil an sich nervt mich das nicht. Mich stört das selber nicht und ich glaube, ich kann da eigentlich auch selbst recht selbstbewusst mit umgehen. Ich mache viel in meinem Leben, was mir Spaß macht. So, ich bin voll zufrieden mit meinem Leben. Aber der Grund wahrscheinlich, warum mich das stört, ist halt, weil die Gesellschaft so mit dem Thema umgeht, wie sie halt umgeht. Auch wenn ich, wenn es halt schon viel besser geworden ist im Vergleich zu früheren Zeiten so. Aber ja, eben. Also es, wir sind auf jeden Fall trotzdem noch benachteiligt im Vergleich zu anderen Menschen. Und das ist halt ja, manchmal
ich
auch.
Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel, sagen wir mal so.
Genau.
Voll. Was hast du noch vor im Leben? Wo soll es noch hingehen?
Oh, ich habe bestimmt noch sehr viel vor. Aber vielleicht weiß ich noch gar nicht alles, was ich noch vorhabe. Ja, jetzt auf jeden Fall bin ich gerade voll im Klettergame und mir macht es richtig Spaß. Also ja, da habe ich auf jeden Fall noch Bock. Jetzt vielleicht, gerade bin ich so ein bisschen am Felsklettern. Da habe ich richtig Lust drauf, weil es für mich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Weil in der Halle habe ich jetzt so, ja, meine Art zu klettern gefunden, würde ich sagen. Das mit dem Guide klappt gut. Ich habe mein System. Und gerade am Fels ist das nochmal so, ja, einfach was, wo ich mich nochmal neu mit beschäftigen muss, wo ich nochmal neu meine eigene Art finden muss, wie ich das am besten mache. Weil man muss sich vorstellen, ja, beim Felsklettern ist eigentlich wie in der Halle von der Sicherung her und so. Aber der Fels hat natürlich viel weniger Kontrast. Also du musst immer irgendwo was suchen.
Ach so, ist eine Farbe quasi gefühlt fast, ja.
Fast, ja, oder ähnlich, oder, ja. Und
aber wo ist der Guide dann?
Der steht trotzdem unten.
Ah ja.
Aber der kann halt nicht so viel sagen, weil
das
die selbst
ja auch
dann
nicht so viel.
Genau, eben, weil die selbst nicht so viel sehen und weil zum Beispiel beim Fels ja auch manchmal irgendwie ein Vorsprung davor ist. Und dann kann man gar nicht weiter gucken. Und auf jeden Fall, im Endeffekt bin ich am Fels einfach viel mehr auf mich allein gestellt. Und im ersten Moment ist das so, oh Mist, jetzt kann ich nicht mehr so gut klettern wie vorher. Aber es ist voll interessant, weil für mich ist es voll die coole Herausforderung, weil ich mir denke, ja, es ist halt einfach nur der Fels und ich. Und es ist auch cool, einfach eine Sache mal zu machen, wo man nicht so krass auf eine andere Person noch angewiesen ist. Wo man einfach das selber macht. Und für mich halt, ich mir da gerade so ein bisschen meine Techniken erarbeite, wie das halt am besten funktioniert. Und teilweise sind die Lösungen, die ich in der Route dann habe, nicht die besten, weil es vielleicht fühle ich irgendwo lang und ein Stück weiter rechts wäre trotzdem ein richtig guter Griff gewesen. Und dann nehme ich halt irgendwie so, eine kleine Leiste.
Einen ab quasi, ja.
Aber im Endeffekt ist es dann halt meine Lösung und es ist irgendwie auch egal. Und da ist gerade so, dass ich halt jetzt, ich darf da nicht so viele Ansprüche an mich selbst haben, dass ich irgendeinen Grat klettern will oder wie auch immer. Aber es ist einfach voll die coole Erfahrung und ich habe Bock da auch mehr zu machen in der Zukunft.
Und planst du irgendwas wettkampfmäßig? Gibt es ein Ziel beim Klettern?
Ja, auf jeden Fall LA.
Paralympics?
Ja. Also ich meine, aktuell sieht es ganz gut aus und dieses Jahr ja, habe ich zum Glück auch die Kaderkriterien für das nächste Jahr schon wieder erfüllt, was echt gut ist. Also es beruhigt mich sehr. Aber es ist natürlich so, dass der Sport bei uns extrem wächst. Also dadurch, dass es paralympisch wird, haben wir einen extremen Zuwachs an Athleten. Viel mehr kommen drauf, was natürlich auch richtig cool ist. Also es ist voll schön, so viele
macht's größer auch
zu sehen, ja. Aber das macht es natürlich auch so ein Stück weit unberechenbar, wie gut man da jetzt in einem Jahr noch ist. Weil wir haben zum Beispiel im Vergleich jetzt, also dieses Jahr, eigentlich das Dreifache an Leuten in der Klasse. Ja, ich glaube sogar ein bisschen mehr als dreifach.
Aber wie funktioniert das? Also Paralympics ist ja erstmal, wer entscheidet es überhaupt, wenn du mal sagst, mit den Kriterien, wie, du bist ja in einem Verein organisiert erstmal.
Genau, der Deutsche Behindertensportverband, das habe ich ja vorhin
genau
einmal kurz erklärt. Und Ja, also das ist echt auch nochmal ein großes Thema. Also es wurde jetzt entschieden, dass Klettern paralympisch wird. Das stand zwischen zwei Sportarten, glaube ich, Surfen und Klettern. Und im Endeffekt haben sie Klettern genommen. Ich bin da natürlich jetzt auch nicht so tief drin in den Kriterien, warum sie jetzt was genommen haben. Im Endeffekt ist Klettern über die Zeit eine extrem große Sportart geworden. Also es ist extrem gewachsen und hat auch einen ganz guten, hat auch einen ganz guten Zugang. So, also es können einfach viele machen. Mhm. Es gibt überall Hallen. Und dann war es jetzt aber so, dass LA gesagt hat, ja, das ist das erste Jahr, wir haben nur so und so viele Medaillensätze. Und im Klettern gibt's, also wir sind ja nicht nur Menschen mit Sehbehinderung, sondern wir sind insgesamt 12 verschiedene Klassen pro Geschlecht. Mhm. Also Menschen im Rollstuhl, ohne ein Bein fehlt, ein Arm fehlt, eine Hand fehlt, was auch immer. Also wirklich komplett gemischt, neurologische Erkrankungen auch. Und sie haben jetzt aber gesagt, sie können nur 4 Klassen davon in LA starten lassen.
Mhm.
Und deswegen splittet das unser Team gerade extrem, weil ja halt eben nur 4 Klassen unterstützt werden und somit auch nur 4 Klassen irgendwie vom DBS unterstützt werden und Sporthilfe kriegen können und dann die Wettkämpfe bezahlt kriegen. Genau, ich habe halt Glück, dass meine Klasse dabei ist. Und die Klassen, die dabei sind, die wachsen halt jetzt auch extrem. Mhm. Also wir hatten letztes Jahr ja, wie gesagt, schon ein Drittel einfach von den Teilnehmern, wie wir dieses Jahr haben. Und ich bin echt happy, also richtig happy darüber, weil ich wusste echt nicht, was passiert, dass ich halt dieses Jahr trotzdem noch gut mithalten konnte. Gerade in Salt Lake waren wir eine richtig starke Klasse und ich habe es trotzdem halt jetzt zweimal aufs Podest geschafft. Und darüber, ja, bin ich schon sehr glücklich auf jeden Fall und hoffe natürlich, dass das nächstes Jahr genauso bleibt. Aber ich weiß halt nicht, womit ich zu rechnen habe, weil die Leute, die jetzt dieses Jahr neu gekommen sind, haben natürlich gerade erst angefangen und die werden über die Zeit natürlich viel stärker. Also in der ersten Zeit macht man schon den größten Fortschritt so und deswegen keine Ahnung, was nächstes Jahr passiert. Da sind dann halt auch die Qualis für die Paralympics. Ja.
Es ist auch ganz interessant, fällt mir gerade auf, gibt es im Business gar nicht. Ne? Wenn man da Mitbewerber hat, da ist wenig Austausch. Da ist mehr Konkurrenzkampf. Mhm. Und im Sport ist es irgendwie gemischt. Also man ist so nett miteinander in dieser Sportcommunity. Es ist ein knüppelharter Wettbewerb. Also ich meine, es sind alles Konkurrenten. Die kommen jetzt und im besten Fall sind die nicht so gut in den nächsten Jahren.
Ja, schon. Aber das finde ich echt angenehm im Klettersport, muss ich sagen. In der Klettercommunity sind alle so supportive einfach, es ist so krass. Also keine
Ahnung. Bisschen laidback sind die alle auch, ne? Ein bisschen irgendwie gut drauf. Also
voll, also für, ja, auch im nichtbehinderten Leistungssport natürlich, die sind jetzt schon länger im Leistungssport dabei und auch schon länger olympisch und da ist es alles schon ein bisschen weiterentwickelt. Aber im Vergleich zum Skifahren, ich kann es ja nur vergleichen mit dem und ich glaube auch im Vergleich zu anderen Sportarten einfach so eine angenehme Community, es ist echt so cool, man unterstützt sich gegenseitig auch. Der Austausch zwischen nicht behinderten Sportlern und behinderten Sportlern ist so viel intensiver als in anderen Sportarten, mhm, oder zumindest ja eben beim Skifahren. Genau, und ja, auch im Wettkampf. Also ich meine, in Innsbruck zum Beispiel, ich könnte mich eigentlich extremst ärgern, dass ich diesen Weltcup nicht gewonnen habe, weil...
Das war erst der Platz 3.
Das war... Der zweite Platz in Innsbruck, also ich war in Salt Lake dritte und in Innsbruck jetzt erste. Zweite, sorry.
Zweite, wollte gerade sagen. Da genau, warst du ja doch gewonnen. Und was war das?
Auch Weltcup. Also es gibt, Weltcup ist quasi, also World Climbing Series heißen die jetzt. Ist eine Serie von bei uns jetzt dieses Jahr 5 Wettkämpfen und am Schluss gibt es, glaube ich, sogar eine Gesamtwertung jetzt dieses Jahr das erste Mal, glaube ich. Ich will nichts Falsches sagen. Aber auf jeden Fall eine Serie und dann gibt es zweimal im Jahr, alle 2 Jahre auch eine WM. Das ist halt was anderes dann. Genau, und in Innsbruck war auch ein Weltcup und das ist halt für mich so der Heimwettkampf. Das ist nochmal so viel emotionaler, weil halt einfach meine Familie ist da und dann irgendwie die ganzen Freunde, die einen anfeuern und es ist einmal irgendwie so viel wichtiger auf einmal. Und genau da war es halt so, dass ich, mit einer meiner Konkurrentin, die jetzt schon länger meine Konkurrentin ist und wir immer sehr gleich gut sind, im Finale zumindest, wieder genau am gleichen Griff gefallen bin und sie im Endeffekt gewonnen hat, weil sie halt in der Quali stärker war.
Mhm.
Aber das könnte mich natürlich extremst ärgern, aber ich habe mich einfach so für die Linda auch gefreut einfach. Also, keine Ahnung, wir waren bei der Siegerehrung und sie war halt emotional, dass sie das gewinnen konnte. Und ich dachte mir so, boah, nee, ich freue mich einfach richtig. Sie hat es auch voll verdient und wir sind alle voll stark. Und ja, so ist es aktuell noch. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Aber das ist halt echt schön beim Klettern gerade.
Richtig schön, ja. Auch zu hören, richtig schön.
Ja.
Und du hast gesagt, deine Familie ist da auch, aber die leben ja noch in Niedersachsen, oder?
Genau, ja, die sind zu Besuch
gekommen. Ja, okay. Wie ist das, von der Familie getrennt zu leben?
Puh, ja, also
eigentlich ja, wie wenn man zum Studieren halt weggeht, oder?
Voll, also ich bin ja schon recht früh weggegangen. Also mit 16 bin ich halt ans Internat dann gegangen, um auf die Blindenschule zu gehen. Und ich würde sagen, ich hatte tatsächlich sowas nicht wie Heimweh, weil ich einfach so mit meinen Sachen beschäftigt war. Aber klar, wenn jetzt irgendwie, manchmal ist halt so, wenn irgendwie Geburtstage zu Hause gefeiert werden, dann kann ich natürlich nicht immer nach da, also halt hinfahren, weil es einfach extrem weit ist und super viel Aufwand. Und dann ist es natürlich manchmal blöd so. Und ja, mittlerweile ist es eher so, dass ich mich dann manchmal frage, oh Mann, ich wäre da schon manchmal gern dabei, so. Aber ja, gleichzeitig bin ich halt auch extrem glücklich in Innsbruck, so. Und bin voll glücklich, meinen Weg gegangen zu sein. Und ich glaube, ich wäre nicht glücklicher geworden, wenn ich bei meiner Familie geblieben wäre, auch wenn ich die alle super gern habe und dadurch meinen Traum nicht hätte so leben können. Und außerdem weiß man ja auch nicht, was später so noch kommt.
Man kann ja erstmal alles machen in seinem Leben.
Genau.
Luisa, Stunde 40 haben wir schon gemacht.
Krass, das ist lang.
Ja, manchmal dauern sie auch 2 Stunden, aber ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Mehrwert heute geliefert für die Leute und ich glaube, wir haben auch ganz, ganz viel vielleicht Barrieren nehmen können im Kontakt zwischen Sehenden und Nichtsehenden.
Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen.
Ja, also ich habe auf jeden Fall ganz viel gelernt heute und das freut mich immer so
das
sehr.
Das ist ja schon
und dann
mal gut.
Ist doch, ja, voll. Vielen, vielen Dank, dass du die Reise auf dich genommen hast. Du musst jetzt noch weiterreisen, das finde ich ja noch viel, viel verrückter. Also wenn ich deinen Tagesplan heute hätte, ich kann heute vor allem ganz viel lernen, dass man sich schon sehr oft zu sehr anstellt, würde ich jetzt mal auf gut bayerisch sagen, quasi, und sich zu viel scheißt irgendwie und sagt, oh, und da und hier und was mache ich da? Und das beeindruckt mich richtig, wie man einfach machen kann.
Ja, das ist vielleicht auch cool, wenn ich das so vermitteln kann, freut mich.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja.
Jetzt packen wir zusammen und dann bringe ich dich zum Bahnhof.
Ja, perfekt, das wäre lieb.
Ja, das machen wir doch so. Vielen, vielen lieben Dank. Alles, alles Gute. Ich drücke dir die Daumen und ich werde LA mitverfolgen und schauen, wie es da läuft und ob du da dabei bist.
Ja, hoffentlich.
Und vielleicht kriegen wir noch eine geile App hin zusammen, sogar mit deiner Expertise.
Cool, ja.
Ich bin richtig im App-Entwicklungsgame, aber wenn du deine Expertise mit dazulegst, glaube ich, können wir was richtig Cooles basteln.
Ja. Nee, freut mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch von mir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Unbedingt.
Und für die Plattform und so. Ist sehr gut. Sehr cool.
Sehr schön. Danke. Mach's gut.
Danke. Tschüss.